Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Special-Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Eckertchen, guten Tag.
Hallöchen, Popöchen, und auch mit dabei Timon, aka Klängern. Hallöchen.
Guten Tag. Ja, ihr hört's schon, wir sind heute ein bisschen später, denn wir sind aktuell Montag, nehmen wir diese Folge auf. Montags kommt diese Folge raus, denn wir werden heute eine Special-Folge zu den Oscars machen und alle Filme, so ist es. Die darin jemals vorkamen, hat Marcel offensichtlich dieses Jahr geguckt.
Nee, leider nicht. Noch nicht.
Noch nicht.
Ich hab's wirklich versucht, ne? Also ich sag mal so, ich habe, glaube ich, und da kann ich stolz drauf sein, noch nie in einem Oscar-Jahr so viele Filme vorher geschafft wie dieses Jahr. Also ich habe zumindest alle Best Pictures gesehen und halt ein paar kleinere Filme. Aber ich habe noch lange nicht alles gesehen, was ich sehen wollte. Aber da werden wir wahrscheinlich Schritt für Schritt gleich irgendwie zukommen, weil wir werden heute nicht nur die GewinnerInnen des gestrigen Abends besprechen, sondern natürlich auch wieder unser weltberühmtes und super krass beliebtes Tippspiel auflösen. Denn wir haben wieder getippt, Timon.
Yes.
Hoffe ich, dass du auch getippt hast.
Ja, natürlich. Also wir haben getippt in nicht allen Kategorien, also sowas wie bester Animationskurzfilm und so haben wir aber weggelassen.
Genau.
Aber so in den Hauptkategorien haben wir getippt, was glauben wir, wer gewinnt. Das werden wir auch Stück für Stück durchgehen, Punkte sammeln und der Verlierer muss einen Bestrafungsfilm wieder gucken. Und hier läuft schon die ganze Zeit der Trailer davon durch, denn Marcel hat wirklich ein Goldstück gefunden. Aus dem Jahr 1987, mit einem Oscar ausgezeichnet damals für das beste Make-up. Also wir sind thematisch im Oscar, in der Oscar-Welt. Bigfoot und die Hendersons. Ja, also zur Kurzbeschreibung. Die Familie Henderson adoptiert einen freundlichen Sasquatch, hat aber Mühe, die Legende von Bigfoot geheim zu halten. Dieses Meisterwerk können wir uns dann angucken, beziehungsweise der Verlierer, der weniger Punkte beim Tippspiel bekommt. Das wird schön.
Ja, ich freu mich da sehr drauf, ey. Das wird in der übernächsten Folge, muss man ja auch sagen, weil wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen, also ich meine, wir haben ja nicht falsch kalkuliert, das ist einfach jetzt blöd gekommen. Wir haben jetzt zwei Special-Folgen hintereinander. Folge 99 sind jetzt die Oscars und Folge 100 ist Folge 100, das Live-Event. Da können wir auch noch mal kurz anklopfen. Es sind nicht mehr viele Tickets da. Ihr könnt aber noch, wenn ihr spontan Bock habt, am Freitag dabei zu sein, euch noch ein Ticket sichern, ja. 42podcast.de oder Folgenbeschreibung. Sichert euch das nochmal und wir freuen uns sehr auf Freitag auf jeden Fall.
Genau, ist kostenlos. Könnt ihr einfach über den Link euch anmelden und dann vorbeikommen zur großen Jubiläumsfolge. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ihr könnt einfach so kommen.
Genau, im Kapitol in Bochum. Bochum alle zusammen. Und dann sehen wir uns da hoffentlich.
Yes, und wir haben diese Folge halt ein bisschen verspätet hier oder verschoben, dass wir die Oscars noch mitbekommen. Die waren ja für uns gestern Abend, für euch, falls ihr das montags hört, auch. Das wollten wir einmal abwarten, dann können wir heute über all das reden. Große Gala natürlich wieder, die aber, also ich habe es nicht live geguckt, du schon. Du hast tatsächlich gesagt, ich ziehe das durch.
Zieh's durch.
Und du kannst mir mal deine Einschätzung geben, weil ich hatte gelesen, dass viele die Verleihung diesmal wieder besser fanden, nachdem es viel Kritik die letzten Jahre gab, weil es ein bisschen gekürzt war und ein bisschen rougher und wieder mehr um die Filme ging.
Ich fand's großartig. Also ich habe in keiner Sekunde bereut, dass ich da mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe. Allen voran haben die ja, glaube ich, sogar eine Stunde früher angefangen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen nach hinten raus hatte, ehrlich gesagt. Ob ich sonst immer bis 4:30 da gesessen habe. Diesmal war es bis 4:30. Nee, großartig. Also ich glaube, mit Jimmy Kimmel haben sie jetzt endlich mal einen Moderator gefunden, der das auch langfristig vielleicht übernehmen möchte und der es auch wirklich großartig macht und auch nicht in so viele Fettnäpfchen tritt. Also es ist ja immer, wenn die da auf der Bühne stehen und Gags reißen und dann auf die Schauspieler zeigen und die finden das überhaupt nicht lustig, was da passiert, das ist so unangenehm immer. Aber tatsächlich, dieses Jahr supergeile Show, tolle Auftritte, ey, wir hatten total geile Momente. Mein Favorite-Moment war einfach der Flitzer John Cena.
Ey, das war aber auch weird. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ein Bild, könnt ihr euch angucken im Internet. John Cena hat die Kategorie Bestes Kostüm oder beste Kostüm irgendwie angekündigt und stand komplett nackt nur mit dem Umschlag vor seinem Gemächt auf der Bühne. Und irgendwie war das schon, also es war passend und auch funny, dieses, ja, guck mal, ohne Kostüme sind wir auch nichts. Ja. Aber es war schon weird.
Ja, also ich fand großartig, wie es aufgebaut war, der Gag, weil Jimmy Kimmel steht da halt und sagt, heute vor 50 Jahren in der Oscarverleihung, irgendwie 1974, ist hier was passiert, und zwar ist ein Flitzer über die Bühne gerast und schauen wir mal, was heute passiert. Und dann ist erstmal nichts passiert und dann sagt er, schauen wir mal, was heute passiert. Und auf einmal guckt John Cena um die Ecke. Du siehst schon, dass der oben ohne irgendwie ist und sagt, ey, ich mach das nicht, Alter. Ich mach das nicht, zieh das nicht durch. Und dann am Ende war es so, ja, dann präsentier wenigstens die nächste Kategorie. Und dann ist er dann halt mit dem Umschlag vor seinem Gemächt ganz langsam über diese Bühne gehuscht. Und dann wurde erst gesagt, in der Kategorie Bestes Kostüm. Und es war so gut geschrieben. Also die Gags waren wirklich on point oft. Ganz, ganz tolle Momente, ganz viele emotionale Momente auch. Auch die Songs, die performt waren, I'm Just Ken, großartig. Aber auch, wie hieß der Song nochmal? What Was I Made For?
Genau, ja.
Auch hammergeil. Oder aus Killers of the Flower Moon, der Song, der performt wurde. Also es war wirklich, wirklich, wirklich eine tolle Oscar-Verleihung und ich hoffe, dass sie da anknüpfen und die Leute, die dafür verantwortlich waren, wieder ins Boot holen, weil auch gerade das Orchester, ne, das Orchester war endlich mal zu sehen, im Hintergrund hatten die quasi, so auf der zweiten Etage irgendwie im Hintergrund ihr Ding, ihre Bühne und mit den ganzen Monitoren, wie es dann eingeblendet war, großartig. Und was ich auch noch, das ist das Letzte, was ich noch, bevor wir jetzt wirklich zu dem Film kommen, wirklich positiv hervorheben will, ich fand die Idee bei Best Actor, Actress und halt Supporting und Leading Role, also diese vier Kategorien, wurden präsentiert von 5 bereits vergangenen GewinnerInnen. Mhm. Also da kam dann immer, also da, als würden da so die Legenden auf die Bühne kommen. Das war immer so ein ganz heroischer Moment. Und jeder von denen hat einmal kurz zu einem der Nominierten dann noch was gesagt und die gelobt und was für einen geilen Job die machen. Und das war so würdig alles. Das war so super, super toll. Und ich mochte das sehr, sehr gerne. Also da auf jeden Fall Hut ab und bitte nächstes Jahr wieder so.
Ja, ich bin gedanklich immer noch bei John Cena, weil ich gerade gesehen habe, dass er ja nicht komplett nackt war. Er hatte nur frische Birkenstock an. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr geil. Und ich habe gerade Fotos gefunden, wie er hinter den Kulissen aussah, weil da wurde natürlich ein bisschen getrickst hier. Falls ein Umschlag doch mal verrutscht, Zwinker-Zwonker.
Ja, dachte ich mir fast, dass er nicht da komplett nackt auf der Bühne steht. Ich glaube, da hätte es auch Probleme mit den Fernsehern dann gegeben, bei den verklemmten Staaten drüben.
Mein großes Highlight, das hatte ich im Nachhinein gesehen, war aber der Ehrengast, der da war. Für mich auch die beste schauspielerische Leistung dieses Jahr, nämlich der Hund aus Anatomie eines Falls. Messi oder so heißt der, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch, ja.
Der auch da war und ja, gebührend gefeiert wurde, mit Fliege saß er da im Publikum und so, fand ich auch sehr drollig. Habe auch gesehen, die Szene wurde dann natürlich vorher irgendwie gedreht, aber ja.
Ja, das wurde applaudiert, ne? Hast du das gesehen?
Ja, genau, ja.
Hast du auch gesehen, die Reaktion von Ryan Reynolds darauf, dass der Hund gekommen ist?
Nee.
Es gibt so ein TikTok, was jetzt rumgeht, wo dann erst zu sehen ist, dieser Hund, der applaudiert. Und dann ist da direkt danach Cut auf Ryan Reynolds. Und im letzten Moment, wo er zu sehen ist, ist er so, Hund, so Dog. Weil er hat ihn ja, glaube ich, bei den Golden Globes total abgefeiert. Und die haben ja ein Interview zusammengegeben und weiß ja geil was. Ach, das ist so, alles in allem, die Oscars auch dieses Jahr, kann man ja auch schon mal umfassend sagen, so tolle Filme, so tolle Menschen, die da nominiert waren und vor Ort waren. Und ey, also es ist so krass geworden, ne? Die Oscar-Verleihung, die hatte ja so einen richtig miesen Beigeschmack jahrelang, ne? Und mittlerweile denkst du wirklich, die feiern einfach sich alle gegenseitig und das ist egal, aus welchem Land die kommen, welchem Geschlecht die angehören, welche Menschen die lieben oder was auch immer. Also du merkst da wirklich, der Knoten ist geplatzt.
Ja, wobei, ne? Das dieses Jahr nicht so pushy war. Also ganz oft war es ja immer so, oh, wir müssen jetzt divers werden.
Genau,
und,
genau.
Und das war immer so, ja, okay, dann seid ihr jetzt auch divers und das ist jetzt wichtig. Aber schön ist es ja, wenn es natürlich einfach ist und man das nicht richtig so forciert hat, sondern es eben ganz normal da ist. Wir hatten aber auch schon vorher darüber geredet, Also, wir haben alle Filme relativ ähnlich bewertet, die nominiert sind. Es waren wenig richtige Banger. Ich habe auch gesagt, ich glaube, ich habe keinen mit 10 oder 9 bewertet, der nominiert ist. Das war so, ja, die waren schon alle gut, aber so richtige Knallerfilme, weiß ich nicht. Aber haben auch viele anders gesehen. Wir können aber vielleicht mal ein bisschen durchgehen und dazu dann was sagen.
Ja, ich würde sagen, wir fangen sofort an. Ich gucke gerade sogar noch mal. Also ich weiß gar nicht, wie habe ich Barbie bewertet? Wir haben ja auch sehr viel voraus gesehen.
Stimmt,
ne?
Barbie. Ja, Barbie, den habe ich mit 9 bewertet, glaube ich.
Ja, Barbie war bei mir auch eine 9. Ja, aber ich, also ja. Sonst lass uns mal eine Kategorie raussuchen und dann über die Filme reden, weil dann ergibt sich immer so ein schönes Gesamtbild. Ich kann über einige Filme sprechen. Weil ich die gesehen habe und ich möchte auch gerne über Filme sprechen, die vielleicht gar nicht so relevant waren bei den Oscars, die aber trotzdem nominiert waren, weil da waren einige Schmuckstücke dabei, die leider keine Beachtung gefunden haben. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir an. Erste Kategorie, hast du einen Wunsch oder sollen wir uns irgendwas rauspicken?
Ich überlege gerade, ob wir von unten nach oben durchgehen. Und
also dann,
wir
Best Picture anfangen.
Nein, den lassen wir aus und dann gehen wir also von unten nach oben.
Okay, also sollen wir mit den Writing-Oscars anfangen?
Genau, ja. Wir müssen langsam einsteigen, weil ich möchte hier wissen, wer jetzt gewonnen hat, wer das Tippspiel gewonnen hat. Ich hab nicht schlecht getippt, glaube ich.
Ich muss auch noch irgendwie hier meine Liste aufmachen, damit ich auch einen Überblick habe, wer wie viele Punkte hat. Genau, so. Also, fangen wir mal an mit Writing Original Screenplay. Das heißt, die Autoren der Filme werden ausgezeichnet und zwar in der Kategorie für das beste Originaldrehbuch, also etwas, was explizit für diesen Film neu geschaffen wurde.
Ich muss auch sagen, die Drehbuchkategorien fand ich damals immer mega langweilig, weil ich da immer zu wenig Action hatte. Mittlerweile aber
ja.
Ist das so ein Qualitätsmerkmal, weil das, also wenn das Drehbuch scheiße ist, kannst du den ganzen Film in die Tonne kloppen.
Absolut.
Und deshalb, ich finde es aber fast. Die Adapted Screenplays fast noch ein bisschen interessanter, weil du ja die Vorlage irgendwie gut umsetzen musst. Aber erstmal beim Original sich das alles auszudenken, ja.
Ja, die haben beide was, ne? Also, es war ja auch eine große Debatte dieses Jahr. Ist Barbie jetzt Adapted oder Original Screenplay? Das war ja ein Riesenaufschrei, weil Barbie basiert ja rein auf dieser Puppe.
Ne? Ja, also, das reicht. Da, Vorlage ist da.
Also, da hat ja schon alles gegeben, was in dem Film vorkommt. Und Greta Gerwig und ihr Mann Noah Baumbach, die haben ja aus dem Nichts quasi dieses Buch geschrieben. Deswegen ist jetzt trotzdem bei Adapted reingespielt, da sprechen wir gleich drüber. Aber Original Screenplay, wer war denn nominiert? Wir haben Anatomie eines Falls, The Holdovers, Maestro, May, December und Past Lives.
Ja.
Genau. Und gewonnen hat willst du sagen?
Anatomie eines Falls. Hey!
Hey! Boah, ich habe mich so gefreut. Das war für mich auch die Kategorie, weil ich habe immer nicht nur bewertet, wer ich denke, der gewinnt, sondern auch, wo ich mir wünschen würde, dass er gewinnt. Und
Das
war tatsächlich bei mir beides. Ich habe sowohl richtig getippt, als auch
sehr
mir
gut
gewünscht, dass er gewinnt.
Also ein Punkt
bei dir?
Für dich. Ich habe natürlich auch auf Anatomie eines Falls getippt, also auch
sehr
ein
gut
Punkt für mich. Ja, also Holdo, was hatte ich nicht gesehen? Maestro war ich jetzt kein Freund von. Die anderen beiden hatte ich leider auch nicht gesehen. Und deshalb, weil ich auch immer gehört okay hatte, so, das war ein starkes Drehbuch. Wir haben den Film selber geguckt und fanden es auch vom Writing sehr gut, weil es ist ja auch sehr dialoglastig und nicht schwarz-weiß, die Figuren werden so in ihren Schattierungen dargestellt und so. Also war schon sehr gut.
Ja, Anatomie eines Falls, wir hatten darüber geredet schon ausführlich, aber trotzdem noch mal eine lobende Erwähnung. Also ich habe wirklich nichts erwartet von dem Film. Und durch den Film habe ich am Ende auch Sandra Hüller, die ja auch, muss man ja auch mal kurz erwähnen, für zwei verschiedene Filme bei den Oscars nominiert war, unsere deutsche Hoffnung in Hollywood.
Sandra!
Ich bin ein Riesenfan durch den Film von Sandra geworden. Jetzt haben wir noch Zone of Interest letzte Tage zusammengeguckt. Da war sie ja auch die Nebendarstellerin. Einfach fantastisch, was die Frau da macht. Aber wenn wir jetzt über das Drehbuch sprechen, Anatomie eines Falls ist halt, der hatte am Anfang so, der braucht ein bisschen, bis er warm wird, bis du drin bist in dem Film. Aber dann bist du aber gefesselt und willst wissen, was geht da jetzt ab. So ein spannender Film. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und fantastisch, dass der nicht nur nominiert war, sondern auch gewonnen hat, weil es ein sehr kleiner Film ist eigentlich, ne?
Ja, stimmt. Es waren viele kleine Filme. Also wir hatten das gefühlt dieses Jahr wenig Blockbuster, die so nominiert waren. Das war sonst immer anders. Aber also Ich merke ja, du bist großer Sandra Hüller-Fan. Guck dir noch mal Toni Erdmann an. Ich bin auf deine Meinung
auf jeden
gespannt.
Fall, auf jeden Fall. Das steht schon seit Ewigkeiten hier mit meinem Blu-ray-Regal. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich mehr in die Filmografie von Sandra Hüller arbeiten. Aber ich freue mich auch absolut auf die nächsten Filme, die sie macht. Ne? Weil ich glaube jetzt Die hat den Fuß in Hollywood drin.
Ja, war schon ein gutes Jahr von ihr.
Ja, und wie sie da auch präsentiert wird bei der Oscar-Verleihung. Also die wurde da schon sehr, sehr gefeiert, obwohl sie jetzt, na, kommen wir gleich zu, das ist ein anderes Thema, aber
okay.
Ja. Dann hatten wir ja noch die anderen Filme, da habe ich nur May December nicht von gesehen. Soll ich auf irgendeinen von den Filmen nochmal eingehen? Soll ich, also Maestro hast du ja auch gesehen, da hatten wir ja schon im Vorhinein drüber gesprochen.
Ja, sag mal kurz deine Meinung zu Maestro, so ganz kurz. Also ich hatte ja erzählt, was ich davon halte. Hat sich das bestätigt oder nicht?
Ich glaube, ich fand den sogar noch schlechter als du. Maestro, ich hab dir ja eine Liste geschickt tatsächlich bei WhatsApp, so die Filme will ich auf jeden Fall sehen. Und Maestro habe ich ganz hinten angestellt.
Wir wurden ja auch nochmal korrigiert und ich sag's ja auch immer, es ist Maestro, nicht Maestro.
Ach so, Maestro, Entschuldigung, ja, genau. Maestro. Also ich weiß zu schätzen, was der Film machen wollte. Visuell auch eigentlich super schöner Film, aber das Drehbuch ist zum Kotzen langweilig, wirklich. Ich habe mich sowas von gelangweilt bei dem Film. Du hast 100% recht gehabt. 100% recht gehabt. Wie kann man den Fokus denn auf so ein uninteressantes Thema lenken, wenn du da einen der größten amerikanischen Dirigenten und Komponisten als Thema hast? Und dann geht es die ganze Zeit eigentlich mehr um seine Frau, ne? Also der Film geht eigentlich um die Frau von diesem Herrn Bernstein.
Ja.
Und ganz schlimm muss ich leider auch sagen, ich mag ihn eigentlich total gerne, aber ich fand Bradley Cooper richtig schlimm in diesem Film. Ich mochte, das mag auch wieder sein, dass es wieder dieses Phänomen ist, ich will es nicht darauf schieben, aber dieses Phänomen, er hat es geschrieben, er hat es produziert und er spielt die Hauptrolle. Ja. Irgendwie, ohne da irgendwie aktiv drüber nachzudenken, habe ich nach dem Film immer so den Vibe so, boah.
Ist ein bisschen wie bei Ben Affleck, ne? Wo du dir auch denkst so, weiß
ich
nicht.
Ben Affleck, ich weiß nicht. Irgendwie irgendwas rührt daher, wenn die teilweise sogar das Drehbuch noch selber
geschrieben
haben.
Ja, die können einfach alles. Die können einfach, das sind Autoren, das sind Regisseure und Schauspieler, die sind so multitalentiert.
Ja, total. Total super. Ich habe Bradley Cooper die Rolle überhaupt nicht abgekauft, gar nicht. Ich kannte auch den Dirigenten halt nicht. Schwierig dann. Aber es ist für mich so ein Biopic von einer Person.
Also ein gutes Biopic kriegt dich ja so, dass du sagst, boah, ich habe nach dem Film richtig Bock, jetzt noch mal die Musik zu hören oder die Filme zu gucken oder irgendwie noch was zu der Person zu lernen oder so. Aber ich weiß nicht mehr über den als vor dem Film.
Nö, also ich weiß, dass er bisexuell ist und eine sehr merkwürdige Ehe hatte und aber auch gut Musik gemacht hat zwischendurch mal. Ja. Also schön war es, ich habe im Originalton geguckt mit Untertiteln und in den Untertiteln stand immer drin, welches Stück gerade im Hintergrund läuft.
Ja, stimmt, das war schön.
Das war schön, weil du dann wusstest, okay, das hat er für seine Frau geschrieben, das Stück. Ne? Das hat er für seine Kinder vielleicht geschrieben und so weiter. Aber genau da, also du hattest so eine spannende Thematik. Hätten die sowas wie Whiplash gedreht mit einem Dirigenten statt Also das hätte mich nochmal ganz anders abgeholt. Aber so war es irgendwie so ein schmieriges Romantikdrama. Und da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ich weiß, dass Menschen sowas mögen. Ich mag sowas überhaupt nicht. Und die Geschichte von dem Mann ist leider nicht interessant genug, dass sich damit ein 2,5-stündiger Film füllen lässt. Er tut mir leid.
Auch lang. Hat, glaube ich, auch Jimmy Kimmel irgendwann mal gesagt, hatte ich gehört, dass die Filme alle eine halbe Stunde länger waren als noch vor ein paar Jahren, die Nominierten.
Ja, durchschnittlich bei den Best Pictures, die Durchschnittslaufzeit der Filme war 2:23 oder so.
Und wir haben ja Oppenheimer und Killers of the Flower Moon drin gehabt, die ja beide. Ja. Also Leute, macht kürzere Filme, bitte. Hört auf damit.
Oder zumindest macht einen Film, wo sich's lohnt, dass er so lange geht.
Ja, genau.
Ne?
Also wenn Streck ist nicht unnötig, nur damit er länger ist. So, ich gucke mir lieber einen knackigen 190-Minuten-Film an, wo dann nicht zu viel Überflüssiges drin ist, als dass es so ewig langgezogen wird.
Naja, aber ich würde sagen, dann lass uns immer in einer Kategorie so immer den Hauptfilm und dann kann ich nochmal über einen anderen Film was sagen, weil jetzt Holdovers, May December und Past Lives. Ich bin auch absolut der Meinung, Anatomie eines Falls hatte auch das beste Drehbuch. Also da hat auch wirklich die Person gewonnen, Justine Trier und Arthur Harari. Harari. Die haben wirklich auch die beste Arbeit abgeliefert. So,
also das finde ich, wir haben es nur noch mal klargestellt an die Academy. Also Marcel ist eurer Meinung. Habt ihr ja, richtig ausgewählt?
Ist in Ordnung. Habt ihr gut gemacht.
Ja, Adapted Screenplay war auf jeden Fall die mit den größeren Namen, genau, die nominiert waren. Also American Fiction haben wir drin, Barbie, Oppenheimer, Poor Things und Zone of Interest. War harte Kategorie auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, möchtest du sagen, wer gewonnen hat?
Gewonnen hat American Fiction.
Yes.
Also, ich bin fast der Meinung, damit haben wir beide nicht gerechnet, oder?
Ich habe nicht auf American Fiction getippt.
Ich auch nicht.
Ich habe Barbie tatsächlich getippt.
Ja, ich auch. Ich habe auch gehofft, weil ich persönlich, für mich war es immer noch ein Schlag in die Magengrube, dass Greta Gerwig nicht für den besten Regieposten da nominiert war. Und ich hatte gedacht, dann kriegt sie ja wenigstens mit ihrem Mann den Oscar fürs beste Writing. Gerade auch, es wurde auch oft diese von America Ferrera diese Rede am Ende thematisiert, die ja auch so fast schon ein bisschen an die Rede von Chaplin damals erinnert hat. Nur, dass es um den Feminismus ging quasi. Fand ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja,
ich fand das Drehbuch auch wirklich sehr smart geschrieben. Aus dieser einen Puppe, die ja popkulturell schon so lange da ist, so ein cleveres Drehbuch zu schreiben aus der Vorlage, fand ich, also sehr auszeichnungswürdig, aber es ist dann irgendwie nicht das geworden, was mich sehr überrascht hat. Also Oppenheimer hatte ich jetzt da nicht gesehen, Zone of Interest weiß ich auch nicht. Poor Things hatte ich vielleicht noch gedacht, weil es ja auch sehr besonders war, aber es ist dann American Fiction geworden, den ich vor kurzem jetzt auch noch gesehen hatte. Hatte ich wirklich nicht so mit gerechnet. Also ein kleiner Film über einen sehr talentierten Autor, einen Schwarzen, der aber keinen Erfolg mit seinen Büchern hat, die immer so ein bisschen ja zu intellektuell sind. Und dann sagt er irgendwann so, okay, ihr wollt den Quotenschwarzen haben, ihr wollt, dass es ganz plump ist, dann gebe ich euch das eben. Schreibt unter einem Alter Ego so ein Buch und das wird mega erfolgreich. Und ja, drumherum geht es noch so um seine Familie und diese Konstellation und was es irgendwie heißt, so ja auch schwarz zu sein irgendwie in der heutigen Gesellschaft. Und fand ich ein schöner Film. Also war echt cool, kleine Geschichte, sehr viel Liebe drin, sehr schön
witzig
gespielt
auch.
Ja, stimmt.
Ich musste oft lachen auf jeden Fall. Also alleine der Titel des Buches, das er da schreibt, als das kam, ich habe mich kaputt gelacht. Also ich glaube auch tatsächlich, deswegen hat er auch gewonnen, weil der Film hätte am ehesten dafür gewinnen sollen. Also alles andere war die Konkurrenz zu krass.
Ja,
und ich finde, da hat er schon am meisten brilliert, weil die Idee, die Umsetzung dahinter, dass du halt einerseits im Drehbuch schon diesen Unterschied zwischen Realität und Fiktion hast. Ne? Also du hast ja immer diese zwei Storystränge, dass er einerseits in seinem echten Leben diese Problematiken hat und dann im Übergang halt dieses berufliche Desaster da mit sich rumträgt und da um sein Leben bangt und dann auf diese wirklich absurde Idee kommt, einfach irgendeine Scheiße zu schreiben und dann wird er dann auch noch wirklich erfolgreich. Also großartige Story und ich habe da echt viel Spaß gehabt. Ich habe dem, können wir ja auch noch mal immer dazu sagen, ich habe eine 8 gegeben auf jeden Fall, American Fiction. Hat mir sehr gefallen.
Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe eine 7 gegeben, eine gute 7 hatte ich gegeben.
Ja,
beruhte auf einem Buch von einem Schriftsteller, der auch Professor war an der Universität. Der sieht auch ein bisschen so aus und ich weiß nicht, ist das auch seine, also beruht das auf wahren Begebenheiten?
Boah, das weiß ich nicht. So tief war ich, da waren jetzt echt viele Filme, die ich geguckt habe. Also da weiß ich leider nicht über jeden Film die Hintergründe.
Ja, aber er hat es als Buch dann aufgeschrieben und das wurde dann quasi verfilmt. Also ich find's auch okay, ich hätte es aber Barbie auch mehr gegönnt, muss ich leider sagen.
Ja, rein gedanklich gesehen wäre das auf jeden Fall eher ein Ding für Barbie gewesen. Ne? Gerade weil Barbie, wenn wir jetzt mal über die Gesamtheit sprechen, Barbie hat einen einzigen Oscar gewonnen. Ne?
Ja.
Also es ist schade. Aber dafür hat Barbie halt die Herzen der Menschen gewonnen, weil Barbie ist so, wurde auch in der Verleihung zwischendurch mal aufgegriffen. Barbie ist Gewinner der Herzen und Oppenheimer ist halt so der Award-Abräumer.
Ja, wo wir beide ja nicht so ganz überzeugt waren.
Nee, tatsächlich nicht. Aber da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal zu, weil Oppenheimer wird definitiv noch die eine oder andere Kategorie hier dominieren.
So, nächste Kategorie. Visual Effects war nominiert. The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy 3, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 und Napoleon. Und da muss ich sagen, da war ich mir richtig sicher, als ich getippt habe, weil ich keinen einzigen Film davon gesehen habe.
Stimmt, stimmt. Du hast doch nicht mal die Guardians geguckt.
Gar nichts, gar nichts. Was hast du denn getippt?
Oh, ich, also erstmal habe ich mir krank in den Arsch gebissen, als ich gesehen habe, wer gewonnen hat. Weil ich wollte diesen Film die ganze Zeit sehen. Seit letztes Jahr, seit unserer Jahresabschlussfolge wollte ich den sehen. Und ich habe es nicht hingekriegt, weil nirgendwo verfügbar. Im Kino habe ich ihn verpasst. Getippt habe ich aber auf Guardians of the Galaxy, weil der halt auch visuell schon eine krasse Nummer war. Ne?
Ja?
Also diese, auch diese, da geht es ja auch viel um die, die Vorgeschichte von dem Waschbären, von Rocket. Und der ist halt, ja, der ist halt in, der wird halt gefangen mit anderen Tieren. Ne? Und die Tiere, die werden da halt genmanipuliert und in so Maschinen verwandelt und so weiter. Und da ist halt schon ein großer CGI-Aufwand hinter gewesen. Und das sah halt einfach gut aus. Also, das muss man denen lassen. Aber gewonnen hat
Ja, tatsächlich Godzilla Minus One.
Ich wollte ihn so dringend sehen. Das war einer der beiden Filme, die ich unbedingt noch sehen wollte von der Liste. Und jetzt haben natürlich genau der gewonnen. Was hast du denn getippt?
Ja, ich habe einfach mal geraten und ich dachte, komm, der klingt gut. Du hast auch ein bisschen Positives gehört. Nimm The Creator, aber das war dann auch daneben.
Auf jeden Fall schon sehr gut, wie wir hier tippen.
Ich hatte heute mir sogar vorher den Trailer angeguckt und mir gedacht, ja, der könnte es werden.
Ja, den haben auch viele gefeiert. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Also ich habe aus der Kategorie auch wirklich nur Guardians geguckt. Ne? Also das Napoleon hat mich im Vorhinein einfach nicht genug abgeholt. Da habe ich schon viel Schlechtes drüber gehört. Deswegen habe ich mir die Zeit erstmal gespart. Mission Impossible wäre noch möglich gewesen, habe ich aber auch nicht mehr geschafft. Und Creator stand halt auch noch irgendwie ganz unten auf meiner Liste. Aber auch ein Film, den ich leider nicht mehr geschafft hatte vorher. Ja.
Naja,
aber Godzilla Minus One hatten wir sogar noch drüber gesprochen nach unserem Kinobesuch. Der hat heftige Wellen geschlagen und ich muss den sehen. Ich muss den auch sehen, irgendwie. Bringt den mal auf Blu-ray raus, bitte jetzt.
Ja, irgendwann kommt der, aber ja, keine Punkte für uns tatsächlich.
Keine Punkte.
Gut, nächste Kategorie, wir machen ein bisschen Tempo hier. Besser Sound.
Ja.
Welcher Film hatte den besten Sound? The Creator, Maestro, Mission Impossible, Oppenheimer oder Zone of Interest? Komplett diverses Feld. Also du hast irgendwie Sci-Fi, Musikfilm, Action,
alles dabei.
Atombomben, Biopic und Nazis. So, was? Und natürlich, bester Ton sind geworden die Nazis in The Zone of Interest. Also wir waren ja kurz vorher noch drin. Ist mir jetzt tatsächlich nicht so aufgefallen, dass der Ton da wirklich so super war.
Ernsthaft jetzt? Gerade der Ton war bei dem Film, finde ich persönlich, mit das Spektakulärste.
Saßt du da drin und dachtest dir so, boah, der Ton hier, der holt mich jetzt um?
Ja, weil der Film, also, da lass mal kurz über Dawn of Interest sprechen.
Moment, nein, ganz kurz, einmal fürs Protokoll musst du sagen, was du getippt hast.
The Dawn of Interest.
Nein, echt?
Ja.
Ach, scheiße, ich habe Oppenheimer getippt.
Yes, geil. Oppenheimer war ich immer so ein bisschen, ne, könnte auch sein wegen der Explosion.
Genau.
Die war schon krank. Wenn du im IMAX gesessen hast, dir ist wirklich dein Herz stehen geblieben kurz. Aber Zone of Interest, fangen wir mal kurz vorne an, würde ich sagen, damit alle abgeholt sind und wissen, worum es in dem Film geht. Weil ich halte den Film für mit einer der wichtigsten Filme dieses Jahres. Den sollte man mal gesehen haben, auf jeden Fall. In The Zone of Interest geht es um eine Familie, die ganz ein beschauliches Leben lebt, mit einem schönen Haus und einem großen Hof, ganz viele kleine Kinder und Leute, die im Haushalt helfen. Die einzige Besonderheit des Ganzen ist, dieses Haus steht exakt an der Mauer des KZs Auschwitz.
Genau.
Und der Mann, der Hausherr, ist quasi der Leiter des KZs sogar. Und ja, darum geht's im Prinzip. Dieser Film beschäftigt sich wieder mit der Holocaust-Thematik. Und ich sag mal so, der bildet nochmal einen ganz anderen Aspekt ab, als ich das jemals in irgendeinem anderen Film gesehen habe, weil der spielt wirklich mit der Absurdität dieses normalen Lebens der damaligen Zeit der Nazis. Die haben das ja als völlig normal abgestempelt irgendwann, dass die da Menschen töten, ausbeuten, versklaven fast schon bei sich im Haus. Das ist dann, also viele, viele Situationen werden da total, ich sag mal, erstmal normalisiert, in Anführungszeichen, dass dann da über eine große Brennkammer gesprochen wird, die da installiert wird, um halt möglichst viele Leichen irgendwie loszuwerden und so weiter. Und es ist in der Gänze ein extrem schockierender Film. Und gerade deswegen, weil er nicht Explizites zeigt. Er zeigt nichts. Du kriegst wirklich nur aktiv dieses normale Leben dieser Familie mit. Und deswegen kommen wir zum Sound. Deswegen ist der Sound so wichtig, weil während Sandra Hüller durch ihren Gemüsegarten läuft und ihre Mutter zeigt, was sie so gemacht hat und wie sie das so angepflanzt hat, hört man im Hintergrund Schüsse, Schreie, man hört, wie die Maschinen der Gaskammern rotieren. Du siehst im Hintergrund teilweise Flammen aus den Schornsteigen aufsteigen. Es ist ein unfassbar atmosphärischer Film. Und gerade deswegen ist der Sound so wichtig, weil er halt gleichermaßen Vogelgezwitscher, ja, ganz normal da liegt, aber du hörst im Hintergrund immer zwischendurch Schreie und diese Atmosphäre ist einfach nur irre. Das fand ich unfassbar krank. Und wenn ein Film in der kompletten Oscar-Geschichte einen Oscar für den besten Sound kriegen sollte, dann ist es der Film aus meiner Sicht.
Ja, guck mal.
Ja.
Hast du auf jeden Fall gut getippt. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich hatte gedacht, die Bombe, die wir jetzt machen, auf jeden Fall. Aber trotzdem gebe ich dir recht, wichtiger Film. Auch gut gemacht. Ich habe die ganze Zeit geschwankt. Ich habe ihm eine 8 gegeben. Ich hatte dir ja schon gesagt, für mich war es ein bisschen zu wenig schockierend, weil
ja, das war ja auch meine Meinung, genau.
Genau, weil es geht ja um dieses Alltägliche und so und wie normal die eigentlich in dieser absurden Welt gelebt haben. So, ja, wir gehen jetzt Menschen umbringen und das ist Teil unseres Jobs und dann, ja, hier sind die Gurken und da das Radieschen und so. Aber dieser Kontrast kam mir nicht genug durch. Es gab so ein, zwei Momente, wo man so richtig schlucken musste, aber da hätte ich gerne mehr davon gehabt, dass man diese Absurdität und dieses absolut Geisteskranke daran noch mehr rausgestellt bekommt. Und es war halt sehr viel auch so Kleinstadt-Idylle, dass es für mich auch nicht so ganz abschreckend manchmal wirkte, was es bei dem Thema auf jeden Fall sein sollte.
Genau.
Ist vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt gewesen, aber hat für mich so ein bisschen die Wirkung verfehlt, auf einem ganz hohen Niveau natürlich. Aber ja.
Ich habe da auch viel drüber nachgedacht im Nachhinein, nachdem wir drüber gesprochen haben. Ich meinte ja auch, dass mir, wie gesagt, dieser Kloß im Hals gefehlt hat. Ne? Mhm. Man muss aber auch einfach festhalten und dran denken, wir haben auch schon extrem viel zu dem Thema gesehen. Das ist, wenn du Schindlers Liste gesehen hast, das ist ja der King of Kloß im Hals. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Film als der jetzt hier. Aber ja, da bleibe ich aber trotzdem bei der Meinung, also man hätte hier und da ein bisschen drastischer werden können, um die Brutalität noch mal genauer zu zeigen. So bist du rein auf deinen, also viel des Films passiert in deinem Kopf, ne? Gerade wegen der Soundkulisse, wegen den Hintergründen, die du ja selber weißt, was da gerade vor sich geht, wegen den Themen, die da angesprochen werden. Aber ein paar, es hätte nicht geschadet, hätte man die eine oder andere explizite Sache noch mit eingebaut. Das hätte nicht wehgetan wahrscheinlich, aber trotzdem, großartiger Film.
Ja,
großartiger Film.
Und hat mich gefreut, dass er hier jetzt auch gewonnen hat dann.
Yes, es ist ein Oscar-Film. Das ist das Wichtige. Das war mir das Wichtigste. Ist mir egal, in welcher Kategorie, Hauptsache, er kriegt einen Oscar, damit man sagen kann, Zone of Interest ist ein Oscar-Film, den sollte man sich mal angucken.
Ja. Und du hast einen Punkt dafür bekommen.
Und ich habe einen Punkt. Das macht's doppelt gut. das ist lecker, lecker, lecker.
Nächste Kategorie, bester Original Song.
Ja.
War nominiert The Fire Inside aus
Flaming Hot,
okay. I'm Just Ken aus Barbie. It Never Went Away aus American Symphony. Was? Warzatze? A Song for My People aus Glass of the Floor Moon. Ja, und What Was I Made For aus Barbie nochmal. Also Barbie direkt mit 2 nominiert. Ein vernünftiger und ein absolut dusseliger, alberner Song. Ich glaube auch, weil die werden ja immer im Laufe der Veranstaltung nochmal performt von den Künstlern, bis dann die Gewinner bekannt gegeben werden. Und ich glaube, sie haben I'm Just Ken einfach reingepackt für den Show-Effekt, dass sie den einfach nur mal da live performen können.
Jetzt, wo wir es gesehen haben, was sie da auf die Bühne gebracht haben für den Song, guckt euch das auf jeden Fall nochmal bei YouTube an oder sowas. So großartig, dann macht es halt auch Sinn. Aber auch großartig war der Auftritt von Billie Eilish und Phineas, What Was I Made For. Und der hat dann am Ende auch gewonnen. Das war auch mein Herzenswunsch, ehrlich gesagt. Weil tief im Herzen bin ich schon ein kleiner Billie Eilish-Fan, auch wenn ich nicht immer alles feiere, was sie macht, weil es halt auch sehr emotionale Musik ist, die ich nicht immer hören kann. Aber es ist, sind großartige Künstler und die beiden haben sich den zweiten Oscar abgeholt, nachdem sie für No Time to Die ja auch schon einen Oscar gekriegt hatten. Es ist absurd, was die für eine Karriere hinlegen. Absurd. Aber was hast du getippt?
Du hattest das gerade so komisch angeteasert. Hast du was anderes getippt? Oder?
Nein.
Sag es uns doch mal, was hast du da getippt?
Ich habe What Was I Made For getippt.
Sicher? Weil das klingt so komisch gerade.
Nein, ich habe mir das auch gewünscht. Vielleicht kam es deswegen ein bisschen komisch.
Ja, genau, also, weil das klang so, ich habe mir gewünscht, aber ich habe getippt.
Nee, das war unabsichtlich. Dann tut's mir leid.
Okay, ja, ich habe auch getippt, What Was I Made For.
Yes.
Also jeder kriegt einen Punkt. Und ich fand den Song auch sehr stark. Ich fand ihn damals
großartig.
Im Kino auch schon sehr gefühlvoll. Ich mag auch Billie Eilish sehr. Also ich finde auch geil, dass sie so eine Künstlerin ist, die Popmusik macht, damit erfolgreich ist, aber gleichzeitig auch in dieser Kunstwelt auch Preise bekommt dafür.
Ja, die machen halt künstlerische Popmusik. Also die machen halt nicht einfach nach Schema F irgendeinen Scheiß, der gerade erfolgreich sein kann, sondern die beiden, die ziehen ihr Ding durch. Die ziehen ihr Ding durch und das liebe ich total. Und da kann man die Musik jetzt gut oder schlecht finden. Ist völlig wurscht. Die beiden haben es absolut verdient, was da passiert. Und What Was I Made For ist ein total schöner Song, der auch perfekt in den Film reingepasst hat. Ja. Dementsprechend Hut ab.
Ich glaube ja, auch Billie Eilish hat jetzt, wenn ich mich richtig nicht täusche, einen Grammy mindestens schon und einen Oscar.
Ja, auf jeden Fall. Die gibt ja die Bilder, wo sie 30
Stimmt,
Emmys,
ja, ja.
Grammys auf dem Arm so hat. Ne?
Das heißt, es fehlt nur noch Emmy und Tony. Und dann hat sie auch den EGOT-Status.
Also den Tony holt die sich noch irgendwann. Da bin ich fest von überzeugt, dass die beiden irgendwann mal ein Musical schreiben.
Aber Emmy kriegt sie doch auch hin, oder? Also entweder schreibt sie was für irgendeine Serie oder so wie Elton John hier sein Special oder irgendwie eine Doku oder so. Also wenn die das nicht hinbekommt mit jetzt 22, spätestens wenn sie irgendwie 60 ist oder so, sollte das nochmal geklappt haben.
Ja, Emmy ist immer so ein bisschen was Besonderes. Das ist ja mit Serien, glaube ich, nur, ne?
Ja, aber ich glaube, das Härteste ist der Oscar und das hat sie jetzt geschafft.
Ja.
Also schon
spätestens,
wieder.
Spätestens, wenn sie alt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von Billie Eilish Karriere es kein Biopic geben wird.
Ja, aber ich hoffe jetzt nicht erst schon so in 5 Jahren, weil dann wäre es irgendwie nicht schön.
Die muss erstmal, also die Karriere ist ja jetzt schon absurd krass und wenn die so weitermachen, dann ist das ja irgendwann, weiß ich nicht, so Michael Jackson-Status vielleicht. Das ist ja absurd, dass sie aus ihrem Kinderzimmer da irgendwie die Musik in die Welt tragen. Unfassbar, ja. Aber sollen wir vielleicht noch mal über einen anderen Film sprechen, den ich schon gesehen hatte, dann haben wir den auch von der Liste. Weil ich würde gerne kurz über Killers of the Flower Moon sprechen.
Ja, ich möchte kurz anmerken, dieser Film geht sehr lange und ich habe es entschieden, vermieden, ihn gucken zu müssen, weil ich mir dachte, vielleicht kommst du ja drum rum. Und er hat 10 Nominierungen gehabt und keinen einzigen Oscar gewonnen. Also, ich glaube, den brauche ich nicht nachholen.
Leider auch, ich würde fast schon sagen, zu Recht. Ich habe den auch, glaube ich, in keiner Kategorie getippt. Ich habe ihn mir reingezogen und ich bin mal ganz, ganz, ganz offen an die Sache rangegangen. Ich mochte die Thematik, also in Killers of the Flower Moon geht es um das indigene Volk, muss man jetzt sagen, der Osage, die in, ich sag mal, Anfang 1900 bis 1910 einen großen Reichtum erlangen, weil sie halt auf ihrem Land Öl finden. Ja, also die haben halt ihr Land ja bekommen und auf diesem Land finden sie Öl und verkaufen das quasi an die Weißen. Und das bedeutet, dass die Osage relativ schnell sehr reich geworden sind. Und die Weißen versuchen jetzt natürlich irgendwie ihr Geld wiederzukriegen. Und es ist irgendwie, fand ich, sehr, sehr schön dargestellt. Es ist ein Martin Scorsese-Film, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Mhm. Sehr, sehr schön dargestellt, dass die Welt hat sich umgedreht. Also die Weißen, die haben dann da quasi in ihren Lumpenklamotten teilweise bei diesen reichen indigenen Menschen dann da gebettelt oder denen die Schuhe geputzt oder die rumgefahren, wie man es vielleicht umgekehrt vielleicht eher spekuliert hätte in Amerika, weil da ist ja auch zu der Zeit nochmal ganz andere Themen am Start gewesen. Und dann kommt es dazu, dass diverse Menschen beginnen, dieses Volk wirklich auszunehmen, auf verschiedene Art und Weisen. Entweder die rauben die einfach aus, ja, und bringen die um, was der einfachste Weg war. Aber es gibt auch organisierte Kriminalität, wo jetzt Robert De Niro und Leonardo DiCaprio ins Spiel kommen. Denn es gab auch viele Leute, die angeheiratet haben und dann im Prinzip die Familien von innen heraus zerstört haben. Und darum geht es in Killers of the Flower Moon. Und ich sag mal so, rein von der Idee her, von der Besetzung her, von der Machart her, unfassbar geiler Film. Also, dass Martin Scorsese kann Filme drehen, das ist, steht, glaube ich, außer Frage. Wir haben schon so viele Filme von ihm besprochen. Was er aber wohl nicht mehr so auf dem Schirm hat, ist, wann man vielleicht einen Punkt setzen sollte. Der Film ist viel zu lang. Der ist viel zu lang und das versaut ihn auch so ein Stück weit. Der geht, ich lass mich nicht lügen,
3,26 habe ich gerade gesehen, also fast 3,5 Stunden, ja.
Also es ist absurd, der Film ist locker eine Stunde zu lang.
Und ich merke das ja bei mir, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, ich glaube, viele haben sowieso mittlerweile eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, aber also der Film kann ja noch so gut sein und gelobt werden und Preise gewinnen, aber ich finde 3,26 klingt so abschreckend, dass ich mich bisher nicht dazu überwinden konnte, mir den anzugucken. Und das ist halt, das ist ja dann auch irgendwie ein K.O.-Kriterium, wenn man so schon an einen Film rangeht und sich denkt so, boah, eigentlich habe ich gar keine Lust darauf.
Das einmal das und B, ist die Geschichte auch keine Happy Story, ne? Also du siehst über 3,5 Stunden, wie da Menschen ausgebeutet werden. Und das ist auf eine Art und Weise auch eine sehr emotionale, aber auch eine sehr schmerzhafte Geschichte. Weil du halt weißt, wie es endet vielleicht. Mhm. Ne? Weil du das Ende schon irgendwie sehen kannst. Ne? Wir sprechen nicht davon, dass der Film 1980 endet oder so, wo halt ne, so Sklaverei und Rassentrennung und so weiter kein Thema mehr sind, sondern der Film bewegt sich zwischen 1900 und 1920 irgendwo. Und deswegen ist es halt auch eine kleine Tortur, die man da mitgeht. Vielleicht auch wichtig, weil es ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Toll umgesetzt, auch die Kulturen der indigenen Völker, wirklich toll mit eingebracht. Deswegen auch der Song, deswegen habe ich das jetzt angebracht, der wurde auch live performt. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre, die da mitgebracht wird. Und man fühlt sich kulturell wirklich mitgenommen und abgeholt. Aber wie gesagt, da hat Martin Scorsese leider zeitig einfach verkackt. Es ist einfach, irgendwann sitzt du da nur noch und denkst, wann endet dieser Film endlich? Wann ist denn endlich mal vorbei? Setz doch mal einen Punkt. Und sehr, sehr schade. Aber kann man sich mal angucken. Ich habe ihm eine 7 gegeben. Also ich glaube, ich habe The Irishman nicht gesehen, aber da warst du ja jetzt auch, hast dich ja eher durchgequält.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht dann doch eher ein Film, der mit der Länge halt auch problematisch ist, aber thematisch halt abholt. Ne?
Ja, das ist das Problem, dass die Filme teilweise einfach zu lang sind. Und ich verstehe es auch bei dem Umfang, den die dann haben, von der Geschichte, die sie erzählen wollen. Aber ja, du tust dem Film damit leider keinen Gefallen. So, das ist das Blöde.
Nee, absolut gar nicht. Das ist es. Ja, schade. Wie gesagt, leider keinen einzigen Oscar mitgenommen. Martin Scorsese, der wirkte auch so ein bisschen geknickt, wenn man ihn dann
gesehen hat. Oh nein, der ist doch so ein drolliger Typ, ey. Ja. Oh, ich mag den so gerne.
Ich auch. Und ich fand auch so toll, er steht auch so hinter diesem Thema. Also man merkte halt auch, der hat das nicht nur gemacht, weil Geld bringt, sondern der hat sich da krass mit beschäftigt. Und wie gesagt, das war schade, aber das hat er leider selber verkackt, würde ich behaupten.
Und ich finde es auch schade, weil der ist jetzt 81, ne? Also der wird nicht mehr so viel Filme machen. Nee. Und ich dachte, vielleicht auch geben sie ihm ein paar für quasi so das Lebenswerk dann indirekt. Aber ja, gar keiner ist schon hart.
Ja.
Naja, weiter geht's.
Weiter geht's. Reden wir mal über einen Film, der ganz viele Oscars gewonnen hat, Timon. Was hältst du denn davon?
Ja, nächste Kategorie. Music. Nee. Doch. Music Original Score, also der beste Soundtrack, würde ich jetzt mal sagen. Genau. War nominiert American Fiction, Indiana Jones and the Dial of Destiny mit John Williams.
Ja.
Killers of the Flower Moon, der offensichtlich nicht gewonnen hat. Oppenheimer und Poor Things.
Genau. Ja, gewonnen hat.
Ja, Oppenheimer, Mensch.
Oppenheimer, ja. Ausnahmsweise toll. Mal, beziehungsweise auf unserer Liste jetzt zum ersten Mal, aber die werden wir vielleicht noch ein paar mal öfter hören. Oppenheimer, was hast du denn getippt?
Ich habe getippt Oppenheimer.
Scheiße.
Was hast du getippt?
Ich habe Killers of the Flower Moon. Ich dachte, ich habe gerade noch gesagt, dass ich den nirgendwo getippt habe. Jetzt sehe ich gerade, ich habe ihn hier getippt. Ich glaube, das war für mich so der Oscar, wo ich dachte, den nimmt er zumindest mit, weil es ein toller Soundtrack war. Ich muss aber ehrlich sagen, bei Oppenheimer, also auch bei keinem der Filme konnte ich mich in irgendeiner Weise an den Soundtrack erinnern. Ne?
Ja, also, ich nämlich schon. Also ich hatte zum einen, ist Ludwig Göransson ein sehr aufstrebendes Musiktalent. Also der wird sehr hoch gehandelt, so als der neue Stern am Filmkomponistenhimmel. Und bei Oppenheimer hatten wir die Musik auch die ganze Zeit als tragendes Element. Weil wir haben ja auch gesagt, der war wahnsinnig nervös. Und er hatte so eine Grundspannung. Und das lag auch die ganze Zeit daran, weil die Musik die ganze Zeit im Hintergrund lief. Wir haben ja gesagt, es gab ja auch kaum Stellen, Dialogstellen, wo keine Musik im Hintergrund war, weil diese Musik die ganze Zeit im Hintergrund so mitlief und da so eine Störung reingebracht hat, so eine Unruhe. Und das war das, woran ich dran denken musste. Und das war auch der Grund, warum ich dann schlussendlich den Film genommen habe, getippt habe und war zumindest der richtige Riecher.
Sehr gut. Ja, ich habe das, also ich muss, glaube ich, Oppenheimer noch mal gucken irgendwann. Ich kann mich da, der hat mich so überfordert, der Film, als wir den gesehen haben, dass ich da solche Sachen zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Natürlich, wenn ich den Soundtrack jetzt gehört habe bei der Verleihung oder so, dann, ach ja, so war es. Ich erinnere mich. Aber aus so einem Stegreif, wo ich nur Namen lese, dachte ich mir, okay, Indiana Jones.
Ja, aber das
der
war
wird ja wohl kein Oscar dafür gewinnen, weil der Film ist jetzt der sechste Teil oder fünfte oder so.
Ja, es ging ja nur um den Soundtrack des letzten und nicht um das Theme.
Ja, aber, genau.
Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, Ludwig Göransson ist gerade sehr, sehr hoch gehandelt auch. Ich glaube, der hat zu Tenet auch schon die Musik gemacht. Und ja, John Williams wird auch nicht ewig da sein. Hans Zimmer haben wir auf jeden Fall noch, aber der ist auf jeden Fall, den könnte man mal im Auge behalten.
Das mir übrigens im Zuge vom Maestro, mal aufgefallen, sowohl ein John Williams als auch ein Hans Zimmer, als auch zum Beispiel ein Ennio Morricone, das wären Biopics, die ich gern sehen würde.
Ich glaube, die haben aber relativ langweilige Biopics, oder? Also
ja, wenn man über die Musik redet und über die Machart der Musik, dann ist es ja nicht langweilig.
Ja, aber die sind wahrscheinlich irgendwann in dieser Branche angekommen und dann sitzen die in ihrem Büro und dann ruft irgendwie Nolan an und sagt, ja, willst du das machen? Und die sagen, okay, und dann machen die das halt.
Ey, gerade Hans Zimmer ist so ein absurder Mensch, wenn man alleine nur über Dune redet. Der ist so tief in diesem Thema drin. Der hat ja jetzt schon für den dritten Teil den Soundtrack fertig, obwohl er noch nicht mal geschrieben ist, glaube ich.
Und der Soundtrack ist sehr geil.
Der Soundtrack ist heftig, also Hans Zimmer liefert da richtig ab. Deswegen, ich glaube schon, dass du da einiges rausholen kannst. Vielleicht jetzt nicht so dramatische Szenen wie, oh nein, er ist seiner Frau mit 15 Männern fremd.
Ja, das wollen sie doch sehen. Da brauchen sie ein bisschen Spice. Übrigens, apropos Dune und Spice, wir haben den auch gesehen. Wir werden aber da irgendwann an anderer Stelle nochmal drüber reden und uns hier auf die Oscars konzentrieren. Aber ich glaube, wir können beide der Meinung sein, dass wir es schade finden, dass er so knapp nach den Oscars rauskam und deswegen hier nicht dabei war, weil er hätte, glaube ich, noch mal einiges durcheinander gebracht.
Ich glaube, dann hätte Oppenheimer ein bisschen Probleme gekriegt.
Ja, glaube ich auch, ja. Naja, weiter geht's. Nächste Kategorie, yes. Make-up und Hairstyling. War nominiert Golda, keine Ahnung, Maestro, Oppenheimer, Poor Things und Society of the Snow oder auf Deutsch die Schneegesellschaft.
Yes.
Und gewonnen hat in der Kategorie
Poor Things.
Ja, Poor Things. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, endlich mal Poor Things. Den haben wir ja auch in den Himmel gelobt. Den mochte ich so, so, so gerne, diesen Film. Und ich hatte auch gehofft, dass er zumindest ein paar Oscars gewinnt, was Gott sei Dank passiert ist. Der hat gewonnen. Wen hast du getippt?
Du wirst mich hassen wahrscheinlich. Ich habe Maestro getippt. Ich hatte mir nämlich die ganze Zeit.
Ich hasse dich nicht, weil ich hab nämlich Poor Things getippt. Dann hab
ich's ach, scheiße. Ich hatte mir beim Gucken nämlich die ganze Zeit gedacht, dieser Altersverlauf, der fängt ja jung an und endet alt. Und das sah für mich alles so natürlich aus, weißt du? Und ich fand auch, es war so on fleek. Es hat sich die ganze Zeit so richtig haptisch auch angefühlt und so richtig echt, dass ich dachte, ja, das zeichnen sie vielleicht aus, weißt du? Da haben sie noch mal so eine Anerkennung für. Aber gut, Poor Things, der war ja auch sehr abstrakt, so ein bisschen drüber. Und ja,
die ganzen Prothesen auch und so, die da benutzt
wurden. Ja, das ist mir dann im Nachhinein auch klar gewesen, dass das dann der ausschlaggebende Punkt war. Ich dachte, vielleicht geben sie dem so einen. Weißt du, Maestro kriegt so, der kriegt so, das hätte für mich gepasst. Du redest so darüber und der Maestro, ach ja, der hat ja damals noch ein Make-up gewonnen. So.
Tatsächlich ist bei, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Golda ähnliches Make-up wie bei Maestro an Start gekommen. Also zumindest die Bilder, die ich gesehen habe. Ich habe den Film nicht gesehen, Golda. Aber da war halt auch dieses, eine junge Person, alt schminken und sowas.
Aber das Willem Dafoe Make-up oder Styling. Ja. Wobei, fällt das unter
Make-up?
Ja,
das fällt zum Make-up.
Okay, ja, irgendwie gab es Videos, Making-of-Sachen, wo er 8 Stunden lang diese scheiß Maske anziehen musste, um diese Kacke da drehen zu können. Hätte ich auch keinen
Bock. Wollen wir denn eigentlich jetzt auch über so, ich sag mal, Oppenheimer, Poor Things und Barbie? Das sind natürlich 3 sehr, sehr große Filme. Gehen wir jetzt grundlegend davon aus, dass die alle gesehen haben, oder sollen wir da auch noch mal drüber reden? Ich weiß
ja,
es
wir
nicht.
Wir haben ja schwierig. Schon drüber geredet, deshalb. Eigentlich also schon, ne? Im Zweifelsfall müsst ihr euch leider noch die älteren Folgen anhören. Aber ja.
Dann lass uns lieber mal über einen Film reden, über den wir wahrscheinlich heute dann nicht mehr reden werden. Über Society of the Snow, die Schneegesellschaft.
Habe ich nicht gesehen, aber ich habe viel Gutes gehört.
Ja, also die Schneegesellschaft ist basiert auf einem Roman, beziehungsweise auf einer wahren Begebenheit, aus dem quasi dann ein Buch wurde. Und es gab von dem Film auch schon mal, ich glaube, in den 80ern eine Umsetzung, die, ich glaube, auf Deutsch Überleben heißt, genau. Da kann ich leider keinen Vergleich zu ziehen. Ich habe jetzt nur den neuen gesehen. Und da geht es im Prinzip um eine Fußballmannschaft Rugby-Mannschaft. Ich meine, jetzt helf mir mal kurz, aus Mexiko?
Das weiß ich leider nicht.
Eieieiei, warte, ich bin so offen. Hier steht jetzt nicht, wo sie herkommen. Egal. Um eine Rugby-Mannschaft, die auf eine Reise aufbricht. Ich bin fast der Meinung, dass die, ich weiß nicht mehr, ob die Urlaub machen oder zu irgendeinem, ist auch völlig egal, wo die hinfliegen eigentlich.
Glaube ich, egal.
Ja, ist halt wirklich wurscht, weil es geht eigentlich mehr darum, dass ein Flugzeug abstürzt, in dem die sitzen. Und zwar in den Anden, in der Gebirgskette den Anden, wo wirklich nichts ist außer Schnee und ja. Ein kaputtes Schnee. Flugzeug dann am Ende. und da geht es dann im Prinzip darum, dass die irgendwie versuchen zu überleben, weil sie natürlich keinen Kontakt zu irgendwas haben. Die hoffen natürlich, dass sie gesucht werden. Und die müssen, um zu überleben, tatsächlich auf Kannibalismus zurückgreifen. Die essen quasi die Leichen der Menschen, die da gerade es nicht geschafft haben. Und ich glaube, die bleiben da 3 Monate an dieser Stelle. Und es ist tatsächlich passiert. Und das finde ich so krass, wenn man diesen Film guckt und sich immer wieder vor Augen führt, das ist nicht ausgedacht, das ist keine Fiktion, das ist passiert. Die Menschen haben da wirklich mit diesen ganzen Umständen kämpfen müssen. Jede Nacht war quasi die Chance da, dass sie erfrieren, weil es da zu minus 20 Grad irgendwie plötzlich mutiert. Kein Essen da, die fangen an, ihre Zigaretten zu essen und dann später halt die Leichen, die da rumliegen.
Genau, also ich glaube, das war ja auch der Punkt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich meine auch gelesen zu haben, die töten ja keinen extra dafür, sondern die Menschen sterben und dann entschließen sie sich, die zu essen.
Genau, ist jetzt also nicht klassischer Horrorfilm, wo es dann heißt, okay, du bist jetzt dran, sondern da sind natürlich so viele Leute gestorben bei dem Absturz und halt auch durch die Kälte oder durch andere Umstände, dass sie halt, ja, da wirklich die Leichen liegen haben und dadurch, dass sie gut gekühlt sind, halt auch gute Haltbarkeit, das klingt jetzt echt makaber, aber es ist halt leider so, dass sie halt lange davon leben konnten und die versuchen halt immer wieder, keine Ahnung, die machen so Suchtrupps, weil ein Teil des Flugzeugs ganz woanders abgestürzt ist, wo das Funkgerät drin ist und die versuchen dieses Flugzeugteil irgendwie zu finden und scheitern dann teilweise und dann werden sie mitten im Film von einer Lawine verschüttet und müssen wieder von null anfangen. Also es ist eine unfassbar dramatische Geschichte, die ich finde, sehr, sehr, sehr toll umgesetzt wurde. Und die hat mich wirklich am Ball gehalten. Also fand ich einen wirklich tollen Film. Ich kann, wie gesagt, jetzt nicht sagen, ob jetzt der alte Film besser ist als der andere. Aber ich mochte den auch sehr, weil es halt stimmt, die kommen aus Chile, so war es.
Aha, und, jetzt haben wir es auch.
Und das ist halt auch ein spanischer Film, also spanische Verfilmung. Und im Originalton ist es halt auch nochmal, ne, ich mag es ja total, wenn du halt nicht immer nur einen englischsprachigen Film hast, dass die Amis alles verfilmen, sondern ein Film aus Spanien oder vielleicht sogar aus Chile, hier steht nur Spanien jetzt, der dieses Thema dann allumfassend verfilmt hat. Leider keinen Oscar gewonnen.
Schade.
Leider keinen Oscar gewonnen.
Ja. Gut, nächste Kategorie, es steht aktuell 4-3 für dich, internationaler Film,
yes.
War nominiert aus Italien, Io, ist das ein I?
Io ja. Capitano.
Genau, aus Japan, Perfect Days, aus Spanien, Schneegesellschaft, ja, hast du jetzt gerade schon gespoilert, aus Deutschland, das Lehrerzimmer, hatte auch gar nicht so viel was bekommen, wie irgendwie erwartet war. Und aus England, The Zone of Interest, gewonnen hat The Zone of Interest.
Korrekter Bente. Dann haken wir das kurz ab. Was hast du getippt?
Ich hatte getippt The Zone of Interest.
Okay, ich auch. Das war, also ich würde jetzt nicht sagen, das war eindeutig, aber es war zumindest in der Hinsicht eindeutig, dass ich mir dachte, okay, die anderen Filme, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht an die dramatische Thematik dran.
Ja, also Perfect Days hatte wohl auch sehr gute Kritiken. Deutschland hört ja immer gerne, dass der eigene Film Chancen hat. Ich habe da keine Chancen leider gesehen. aber The Zone of Interest war auch der einzige, der so ein bisschen aus dem eigenen Land rauskam. Also vielleicht noch Perfect Days, aber so, der auch in Hollywood so ein bisschen Anklang gefunden hat, haben wir ja gesehen, der hatte schon einen gewonnen. Und ja, da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er das hinbekommt.
Ja, ich fand's schade, weil ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass das Lehrerzimmer gewinnt.
Du fandst ihn
weil
gut, ne?
Ich fand den fantastisch, den Film. Also, das Lehrerzimmer ist ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal wieder einen guten deutschen Film sehen wollt, ist das auf jeden Fall eine Sache, an der ihr nicht vorbeikommt. Das Lehrerzimmer erzählt die Geschichte von einer Lehrerin, die mit Diebstahl in ihrer Schule konfrontiert wird. Und zwar verschwindet erst Geld aus einer Klasse, dann werden erst diverse Kinder verdächtigt und dann erwischt sie quasi eine andere Kollegin aus ihrem Lehrerzimmer, wie sie Geld aus der Kaffeekasse klaut. Und sie geht dann investigativ auf die Suche, wer klaut hier. Also wirklich eine Mini-Geschichte, die aber so großartig inszeniert wurde. Also total spannend erzählt. Der Film hat mich von Anfang bis Ende am Ball gehalten. Sieht ganz toll aus, toll besetzt. Du hast in keinem Moment irgendwie das Gefühl, du würdest eine Fernsehproduktion sehen oder dieses klassisch Deutsche, weißt du? Dieses, wo du denkst, so, boah, jetzt dieses übertrieben Geschauspielerte von manchen, die, ne, so diese Soap-Darsteller oder wie auch immer. Ein ganz, ganz toller Film. Und den habe ich tatsächlich vorne gesehen, aber ich wusste ganz genau, dass er es halt nicht wird. Ja, weil es die Konkurrenz war zu hart. Und was ich auch spektakulär fand in dieser Kategorie ist, dass wir dreimal quasi als Deutschland nominiert waren. Ne?
Ja.
Also Zone of Interest spielt zwar in Polen, aber es sind hauptsächlich deutsche Darsteller.
Es wird nur Deutsch gesprochen auch.
Es wird nur Deutsch gesprochen, dann hattest du das Lehrerzimmer, ne? Klar, deutscher Film, deutsche Produktion. Aber Perfect Days aus Japan ist ein Film von Wim Wenders, einem deutschen Regisseur. Und dementsprechend haben wir haben sehr dominiert in der Kategorie. Also verlieren konnten wir eigentlich nur, wenn Spanien oder Italien gewonnen hätte. Ja, kann man schon stolz drauf sein, finde ich persönlich, dass wir mal endlich wieder Leute nach Hollywood schicken,
ja,
und dann sagen,
ja,
können,
ja,
die haben auch geil abgeliefert. Ich habe Perfect Days leider nicht sehen können vorher, aber auch ich glaube, da der Film, es geht irgendwie super simpel um einen Mann, der öffentliche Toiletten reinigt in Japan.
Ach krass, ja. Hier steht, ein Mann reinigt öffentliche Toiletten in Shibuya, Tokio und hört Rockmusik in seinem Auto. 7,9 Sterne.
Ja, ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass der Film auch ziemlich spannend ist, irgendwie,
ach,
weil es so ein absurdes Thema ist.
Ey, ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein anderer. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Kopf von diesem Liebespaar oder so. Aber ich
ist Past Lives.
Ja, genau. auch zwei Worte aus Japan, komm.
Ist auch mit P, auch aus Japan. Ja, so in etwa.
Aber ich hatte den, also ich glaube, im Casablanca bei unserem Partnerkino hängt auch immer ein Plakat davon. Und ich hatte den immer gesehen und dachte mir, ja, guck mal, der sieht auch interessant aus. Geil.
Ich weiß halt auch, dass der Chef von unserem Partnerkinos ein riesen Wim Wenders-Fan ist. Und ich meine sogar, unsere Kontakte in den Kinos hatten mal erzählt, dass er auch einmal da vor Ort war, Wim Wenders, und hat da irgendwie in Metropolis, glaube ich, eine Q&A gemacht oder sowas.
Es tut mir aber leid, aber Wim Wenders klingt leider, als wäre der Name irgendwie ausgedacht. Also, als würde er eigentlich Tim Tenders oder so heißen.
Tim Tender.
aber wer heißt denn Wim Wenders? Naja.
Ja, aber tatsächlich ein renommierter deutscher Filmemacher. Da sind wir leider noch nicht so tief eingestiegen. Da kommen wir aber mit Sicherheit auch noch hier im Podcast zu. Also,
zu Tim Tenders.
Zu Tim Tenders. Dementsprechend, ich freue mich drauf.
Ja, und der Vollständigkeit halber, falls ihr das Lehrerzimmer sehen wollt, ist aktuell bei Prime Video im Abo drin. Könnt ihr euch da gucken, falls ihr das habt.
Macht das, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die Produktionsfirma, die waren halt auch auf dem roten Teppich, haben mit Steven Gätjen gesprochen, ne? Also der Regisseur, die Hauptdarstellerin und so. Und die sagen jetzt halt auch, die haben super viele Anfragen und super viele Möglichkeiten durch die Oscar-Nominierung bekommen.
Ja.
Und ich hoffe, da kommt noch mehr.
Ja.
Bitte mehr solcher Filme, wirklich. Das bringt uns wieder mit nach vorne. Ich will keinen ESC-Moment haben, weißt du, wo du dann wieder irgendwelche Scheiße dahin schickst. Also nicht die Menschen, sondern die Songs, die dann dahin geschickt werden. Und dann denkst du ja auch so, was soll das hier? Ne, das haben wir jetzt bei den Oscars nicht. Wir können stolz auf das sein, was da abgeliefert
es wird. Ja, Sandra Hüller, wir hatten im Westen nichts Neues vor kurzem. Jetzt da wieder, also wir mausern uns ein bisschen. Es dauert, aber ja. gut, es steht 5-4. Kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar Filmediting. Da waren nominiert Anatomie eines Falls, Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor Things.
Ja, und gewonnen hat Boom. Das war die Explosion der Atombombe, habe ich gerade mal kurz imitiert für euch. Oppenheimer.
Yes. Was hast du getippt? Sag's mir.
Ich habe Oppenheimer.
Ach, scheiße.
Hast du nicht?
Nein, ich hatte Poor Things getippt. Ich dachte,
yes,
ich
geil,
fand ich fand den viel besser vom Editing, leider.
Ich habe mir den auch gewünscht. Also, ich habe den auch markiert als mein Wunschfilm, aber mir war klar, dass der gegen Oppenheimer nicht ankommt.
Ja, aber was war also so geil, war jetzt Oppenheimer nicht editiert, dass man sagt, Poor Things war da irgendwie viel schlechter.
Ja, aber ich hatte irgendwie so im Gefühl, dass da irgendwas im Argen ist. Deswegen,
ja.
Also ich hatte mir im Vorhinein überlegt, welche Filme wären für Oppenheimer und welche für Poor Things, weil ich wusste, dass Poor Things irgendwas abholen will. Und Poor Things ist halt dieses Visuelle, ne? Also die Kulissen, ne? Production Design hat Poor Things ja auch gewonnen, da kommen wir ja gar nicht zu, haben wir ja gar nicht auf der Liste jetzt. Ne, dann hatten wir, weil ich will jetzt nicht spoilern, welches hatten wir denn hier gerade? Make-up und Hairstyling, genau. Und Film-Editing ist halt so ein Ding. Da hab ich dann schon gedacht, okay, Richtung Oppenheimer wird es wahrscheinlich dann doch werden.
Scheiße, ja.
Ja.
Komm, wir machen weiter, damit wir hier durchkommen. Also, es sind gar nicht mehr so viele.
Nee, da, soll ich kurz über Holdovers sprechen?
Wobei, ein paar haben wir. Doch, wir haben noch ein paar, doch.
Ja, meinst du, wir kommen noch zu Holdovers?
Ich weiß, hast du so viel dazu zu sagen?
Ja, ich wollte den Film vorstellen. Ich würde die Filme gerne so zwischendurch mal vorstellen,
ja,
damit man weiß, okay, wer nominiert war, was man sich angucken könnte noch.
Dann mach das.
Weil die Holdovers, den hattest du nicht gesehen, richtig?
Richtig.
Die Holdovers war tatsächlich auch im Vorhinein ein sehr positiv beleuchteter Film für die Oscars. Also da wurde tatsächlich gedacht, dass der deutlich mehr gewinnt. Ist auch tatsächlich ein kleiner, schöner Film. Geht um ein Internat, ein Junginternat, auf dem, ja, ich sag mal, reiche Leute quasi zur Schule gehen, ne? Reiche Jungs zur Schule gehen. Und es ist Weihnachten und einer der Lehrer, der nicht so beliebt ist in der Schule, gespielt von, wie heißt er? Ich vergesse seinen Namen. Paul Giamatti, genau. Wird abgerufen dazu, quasi Babysitter zu spielen. Denn der hat ein bisschen Scheiße gebaut vorher und dann sagt der Direktor, du bleibst hier, du machst keinen Urlaub und du passt auf die Kinder auf, die nicht nach Hause können. Weil gibt's dann natürlich auch, dass wenn die Eltern irgendwie im Ausland sind oder weiß ich nicht, keinen Bock auf die Kinder haben oder so. Und das ist die Geschichte, wie dann quasi der Lehrer mit seinen Schülern Weihnachten verbringt und die können sich alle überhaupt nicht leiden, beziehungsweise die Schüler können den Lehrer nicht leiden und der Lehrer kann die Schüler nicht leiden. Und allen voran ist auch noch eine Köchin vor Ort, gespielt von Davine Joy Randolph, die dann halt auch noch mit da ist egal, mir fällt das Wort nicht
vom
ein.
Dienst.
So, genau. Und dann kommt es in Mitte des Films ungefähr dazu, dass die anderen Kids alle irgendwie eingeladen werden zu einem Skiurlaub von einem der Schüler, dass ein Vater kommt, sagt, ich hab einen Helikopter, kommt alle mit, ich nehme euch mit in meine Skihütte. Nur einer, der könne die Eltern nicht erreichen und dementsprechend müssen die drei, also die Köchin, der Lehrer und der eine Schüler, der nicht weg mit darf, die müssen dann quasi in der Schule bleiben, weil die halt laut den Regeln nicht weg dürfen, wenn die Eltern das nicht zustimmen. Ja, und dann beginnt eine schöne Kennenlernrunde, wie sich dann der Lehrer und der Schüler halt besser kennenlernen und verstehen, wie der andere denkt und sowas. Also ist so eine Mischung aus Komödie und Drama. Ist ein schöner kleiner Film. Allerdings habe ich ihn echt nicht gesehen, dass er da jetzt groß abräumt. Der einzige Oscar, der verdient gewesen wäre, den hat er auch bekommen. Aber da kommen wir dann später zu.
Genau. Ist ein bisschen wie American Fiction, habe ich das Gefühl. So eine kleine Geschichte, wenige Darsteller, ja, viel Gefühl, viel Zwischenmenschliches. Also das hat gut funktioniert dieses Jahr wohl.
Ja, auf jeden Fall. Das, wie gesagt, das Jahr der kleinen Filme, ne? Also wenig Blockbuster, viel kleine, schöne Geschichten, die man sich mal reinziehen kann. Und ich finde, der Holdovers, den könnt ihr, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schreibt den euch mal auf für Weihnachten. Ich glaube, das könnte ein schöner Weihnachtsfilm sein.
Der wird auch bestimmt irgendwie auf irgendeinem Streamingdienst dann erscheinen.
Bestimmt, ja. Denke ich auch.
Ja. Ja, schade für mich, dass ich da in der Kategorie nichts gewonnen habe. Nächste Kategorie. Regie. Waren auch viele nominiert. Anatomie eines Falls, Justine Triet, Killers of the Flower Moon, Scorsese, Oppenheimer mit von Nolan, Poor Things von Yorgos Lanthimos und Zone of Interest von Jonathan Glazer.
Richtig stark besetzend, Alter. Also, die hätten es, eigentlich hätten sie es alle verdient gehabt.
Das stimmt,
außer Scorsese, vielleicht jetzt nicht für den Film, weil der hätte einen allgemeinen Oscar verdient.
Ja, gewonnen hat aber der absolute Favorit, Nolan mit Oppenheimer.
Ja.
Und jetzt sag mir bitte, was du getippt hast.
Ich habe Oppenheimer getippt.
Scheiße. Und ich
hast du noch, auch nein, da haben wir doch im Vorhinein noch drüber geredet, dass Nolan den hundertprozentig gewinnt, weil der noch keinen Oscar hat.
Nee, das ist überhaupt nicht hundertprozentig klar. Ich fand,
doch, für mich war das klar.
Also von der Regie fand ich Poor Things viel besser.
Ja, ich auch. Habe ich auch mir wieder gewünscht, aber ist nicht in Erfüllung gegangen. Mir war klar, dass das Nolan mitnimmt.
Und
das
ich spuck hier Töne, ich habe gut getippt, aber von wegen. Scheiße. Ja, ja, er hat ihn gewonnen. Das war, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie damals, als DiCaprio den Oscar für Revenant gewonnen hat. Dass man sagt, ja, das war jetzt nicht unbedingt sein Bester, aber es wird auch mal Zeit und der war ganz
reicht
gut.
Reicht jetzt auch. Ja. Ich finde auch gerade bei Oppenheimer, das hat sich durch die ganze Verleihung bei mir gezogen. Ich hatte immer dieses Beigeschmäckle, wo ich mir dachte, das ist noch nicht mal der beste Nolan-Film. Wieso gewinnt er so viel?
Das, also ist halt nicht mal der, so. Das ist noch nicht mal der zweitbeste.
Nee, der hat so viel bessere Filme gemacht als Oppenheimer und trotzdem räumt er hier gerade alles ab. Also nicht alles. Gab Jahre, da gab es deutlich, also
aber
also
der,
12, 13 Stück
gewonnen. Ja, aber 7 ist schon viel.
Ja. Ja, also 7 Oscars ist okay, kann ich mitleben. Gerade das Christopher Nolan. Auch was er so gesagt hat, also ich fand bei der Verleihung selber die Worte, die er gefunden hat oder die allgemein von dem Team aus Oppenheimer irgendwie so auf der Bühne gesagt wurden, die haben mich schon sehr berührt, gerade auch, ne, dass Nolan halt mit seiner Frau den Film zusammen produziert hat, ne, weil sie war halt die Produzentin und er hat da schon, er ist schon sehr happy gewesen. Ich habe mich schon sehr für ihn gefreut. Auch wenn ich jetzt zu dem Film jetzt nicht so hundertprozentig dahinter stehe, aber,
ja, aber
ich
ansonsten habe ihm
das tausendprozentig gegönnt.
Eben, großartiger Regisseur. Also ja. Was für Banger der irgendwie rausgehauen hat in seinem Leben schon. Also dafür.
Genau, und dafür ist die Kategorie ja auch da, ne? Also am Ende.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, nee, ich finde das
ja
nicht gut, dass das so gemacht
wird. Im Herzen ist es irgendwie, ist es schon immer so. Also klar, ich finde, es hätten, also Yorgos Lanthimos sowieso, der hat tolle Filme gemacht. Der war ja, ich weiß gar nicht, hat der für Favorite damals den Oscar gewonnen für Directing? Ich weiß es nicht mehr. Aber Zone of Interest, Jonathan Glazer, ich glaube, der fängt ja gerade erst so richtig an, warm zu werden. Da bin ich auch sehr gespannt, was der raushaut. Scorsese ist leider Gottes relativ am Ende seiner Karriere, aber vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Filme von ihm. Und auch Justine Triet, ich glaube, die wird auch gerade erst so richtig warm. Also so Filmemacher, ich habe irgendwie das Gefühl, wir laufen gerade auf die goldene Ära zu, auf eine neue goldene Ära. Es gibt so viele kreative Menschen, die da draußen gerade erst anfangen und ich freue mich da richtig drauf.
Also, und ich möchte noch mal anmerken, dass der wahrscheinlich talentierteste hier gar nicht dabei war, nämlich Denis Villeneuve, der glaube ich, in den nächsten Jahren noch genug Zeit haben wird, da einiges zu reißen.
Junge, ich bin so auf die nächste Oscar-Verleihung gespannt, Junge, so 14 Oscars für Dune oder so. Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Ja, der ist dann aber wieder so lange her, weißt du, das kann auch immer ein Problem sein.
Das macht den Film aber ja nicht schlechter.
Ne? Nee, das
wenn die
stimmt.
Academy sich zusammensetzt, die werden ja wahrscheinlich die Filme dann noch mal gucken vielleicht und vielleicht nicht unbedingt alle, aber also ich denke mal, also der wird, je nachdem, was jetzt noch an Filmen dieses Jahr rauskommen, glaube ich schon, dass der diverse Kategorien jetzt schon gewonnen hat.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Ja. Gut, ja, Glückwunsch an Nolan, verdient, aber kein Punkt für mich und deshalb gehen wir schnell weiter. So, Kostümdesign. Ja. Du wolltest
noch sagen? Jetzt so ein bisschen auf, wollte ich sagen, und dann habe ich mich verschluckt. Entschuldigung.
Ja, ich weiß nicht. Ich sehe schon wieder, das wird, glaube ich, nichts. Kostümdesign. Beste Kostüme waren nominiert: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer und Poor Things. Und gewonnen hat Poor Things dabei.
Ey!
Ja. Du hast bestimmt Poor Things getippt, oder?
Natürlich.
Ja, ich auch.
Also, sehr gut, okay. Ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, eigentlich kostümmäßig haben sie alle abgeliefert wieder.
Ja, gerade Oppenheimer, also der Hut, der war wirklich top und auch der Hosenanzug und so.
Ja, du musst aber ja schon gucken, dass du irgendwie, ne, ich weiß das ja noch von meiner Zeit bei meinem alten Arbeitgeber, ne? Wir haben ja so eine 20er-Jahre-Stadt aufgebaut und glaub mal, dass das gar nicht mal so einfach ist, authentische Kleidung aus der
Zeit. Aber die machen das ja jetzt schon seit 98 Jahren da in Hollywood. Klar, also die sicher. Gehen halt einmal da hinten in den Fundus und dann so. Ich hatte überlegt, ob Barbie da vielleicht nicht auch irgendwie was mitspielen könnte, genau. Weil diese Adaption dieser Puppenwelt in echte Kostüme und so. Und es gab ja auch diese, wie hieß sie, Weird Barbie und sowas.
Genau.
Hatten sie ja schon sehr geil umgesetzt, aber ja.
Poor Things war noch mal ein anderes Level. Also ja, das, was die da, dieses Surreale, auch in sämtlichen Elementen des Films, ne, ob das jetzt der Schnitt, die Musik, die Kamera, die Schauspieler, die Maske, die Production Design, also die Kulissen und die Kostüme, das hat sich ja komplett durch den Film gezogen und das war einfach großartig, ne? Deswegen auch da absolut verdient.
Wobei ich den Pelzmantel von Ryan Gosling natürlich auch sehr geil fand. Ja, und Napoleon kann ich nicht viel zu sagen, den habe ich nicht gesehen. Aber
der hat einen Riesenhut auf. Ja, einen Riesenhut hatte der.
Der ist auch sehr unterm Radar dann gelaufen irgendwann.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, also das ist wahrscheinlich einfach so ein, ja, nice to have, so, die haben halt Napoleons Geschichte verfilmt, nehmen wir nochmal mit rein irgendwie.
Ja, genau, ja, der hat ja auch nichts, leider, gerissen. So, Cinematography, wie heißt denn das auf Deutsch eigentlich? Beste Kamera?
Cinematografie. Also, die Cinematografie ist im Prinzip die Arbeit hinter der Kamera, ne, dass du quasi das Framing hast.
Ist es nicht Kamera? Beste Kamera oder bestes Szenenbild oder was? Wie heißt das?
Nee, also es ist der Cinematograf, der hat quasi die Aufgabe, die visuelle Struktur zu steuern im Film. Also der sagt halt
an. Moment. Also bei Wikipedia steht, es ist die Kategorie beste Kamera.
Ja. Aber der Cinematograf ist halt nicht direkt der Kameramann.
Ja, aber ich wollte wissen, wie haben sie im Deutschen diese Kategorie benannt?
Ja, okay. Es ist ganz, ganz stumpf runtergebrochen, einfach die beste Kamera. Ja. Okay. Dann
haben sie nämlich mit der Legria gefilmt und
mit der Legria, Junge.
Das war wirklich die beste Kamera, die ausgezeichnet wurde hier.
Beste Cinematografie 2010 geht an Ungespielt für die Gangtour.
Nominiert waren El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer und Poor Things. Gewonnen hat Oppenheimer mit von Heute van Heutema. Wer auch immer
Heute
weiß.
Van Heute, großartiger Name. Ist so eine Holländerin oder ein Holländer?
Ja, ich google schnell. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht wirklich.
Das ist ein Mann und der ist Niederländer, ja.
Okay. Heute van Heutema. Das ist ein bisschen, als würdest du Marcel von Marcelson heißen oder irgendwie sowas.
Ich finde ihn aber geil. Cooler Name, den merke ich mir mal. Marcel von Marcelson.
So.
Ach ja. Ja, was hast du denn getippt?
Ja, ich habe Poor Things getippt.
Ja, ich auch.
Ach, Gott sei Dank! Oh! Oh, okay.
Also da muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht so ganz.
Nee.
Also ja, Oppenheimer sah geil aus. Also ja, ist okay, aber warum jetzt dann der auch noch den auch noch kriegt? So. Da hätte ich mir dann fast schon gewünscht, dass es El Conde kriegt, weil das, was ich von dem Film gesehen habe, war beeindruckend. Der sieht fantastisch aus. Ich habe keine Ahnung, worum es geht und ich habe den auch nicht gesehen. Konnte ich auch nirgendwo sehen. Aber,
El Conde. Wir recherchieren ja hier parallel dazu. Wir sind ja hier der Investigativ.
Podcast,
wie du kannst, der auf Netflix läuft, der. In dieser düsteren Satire von Pablo Lorraine wünscht sich der Vampir Augusto Pinochet den Tod. Doch seine Familie will ihn nicht ohne den letzten Biss gehen lassen. Komödie, Fantasy, Geschichte. Ja, geil.
Okay, dann habe ich den einfach verkackt. Aber ich hatte auch einfach keine Zeit mehr. Ich habe wirklich Maestro, ich versuche es jetzt echt, ne? Maestro habe ich wirklich auch kurz vor den Oscars gesehen an dem Abend. Also es war kurz vor knapp. Ich muss, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen früher anfangen.
Ich bin dir aber dankbar, dass du immer versuchst, Maestro zu sagen. Das, der innere Monk ist beruhigt bei mir.
An alle Maestros da draußen, ich gebe mein Bestes.
Ja, also ich war dieser Vampirfilm, das sieht so weird hier aus. Ne?
Aber ich finde den visuell, also der Trailer sah schon sehr spannend aus. Was jetzt da inhaltlich passiert, ist ja auch in der Kategorie völlig wurscht.
Ja,
ist
ja
auch
das
nur
stimmt.
Für diese Kategorie nominiert gewesen oder so. Aber Oppenheimer, ich weiß, also, ja, klar, ist okay, aber war das jetzt. Ja, ich herausragende Cinematografie ist die Frage.
Ja, das weiß ich. Also im Gegensatz zu Poor Things, der doch schon mal noch mal ganz anderer. Allein, also Poor Things hat ja auch so mit den einzelnen Kameraelementen gespielt. Der hatte andere Linsen. Der hat, wenn sie älter wird, andere Kameras benutzt, andere Bilder. Das Bild ist erst schwarz-weiß, wird dann farbig, kriegt dann einen anderen Bildausschnitt, wird schärfer und so. Ja, ja. Also das war für mich viel, viel smarter gemacht einfach als Oppenheimer. Aber
Und was mich auch ein bisschen stört, ist, dass The Zone of Interest hier nicht beisteht. Ne? Weil was wir noch gar nicht erwähnt hatten, wie der Film produziert wurde. The Zone of Interest war nämlich so, dass sie das Haus und den Garten mit Kameras bestückt haben und quasi die Schauspieler wie bei Big Brother im Prinzip da einfach haben machen lassen. Die hatten teilweise einstündige Sequenzen, wo die einfach gespielt haben. Dinge, die man im Film sieht, die sind teilweise wirklich parallel entstanden und nicht, wie man es normalerweise beim Film macht, dass es erst das kommt und dann das, sondern während drin irgendwie da eine Besprechung war mit irgendwelchen Nazis, oben im Zimmer haben dann Kinder gespielt und draußen wurden dann Schuhe geputzt. Und das finde ich allein von der Idee und von der Machart her und auch von den Hürden, die dadurch entstehen, ne? Also dann auch die richtige Kameraframes dann im Prinzip immer gut zu haben, fand ich das schon rein aus von der Idee her schon beeindruckend, dass es das vielleicht auch ein Oscar würdig gewesen wäre. Aber naja, ist es wohl nicht gewesen, offensichtlich.
Nee. So, bester Animationsfilm. Wir sind angekommen in einer deiner aufreibenden Kategorien. Der Junge und der Reiher war nominiert. Elemental, Nimona, Robot Dreams und Spider-Man Across the Spider-Verse. Gewonnen hat der Junge und der Reiher.
Der Junge und der Reiher. Ich hab's mir gewünscht, aber ich hab's nicht geglaubt, ne?
Du hast getippt auf Spider-Man.
Mhm.
Und ich hab getippt auf Spider-Man auch, ja.
Ja, okay. Ja. Ich hab kurz gedacht. Ich habe mir so für Hayao Miyazaki habe ich mir so gewünscht, dass er in seinem Alter nochmal einen Oscar gewinnt. Hat er jetzt, aber er war einfach nicht da. Er war einfach nicht vor Ort und das war jetzt richtig traurig. Jetzt habe ich weder einen Punkt noch gesehen, wie der Mann sich freut. Das ist
ja doof eigentlich, dass er da. Gibt es einen Grund, dass er nicht da war?
Also ich glaub, konnte er nicht. Mitte 80. Das ist Mitte 80 und wohnt in so einem kleinen japanischen Dorf. Ich glaube, der wollte einfach nicht.
Der hat das gar nicht mitbekommen wahrscheinlich.
Der hat gesagt, ja, okay, Oscar, toll, stell ich mal zu den anderen da hinten.
Ich habe eine Einladung von einem Oscar bekommen. Nee, da kann ich jetzt nicht hin.
Wer ist denn jetzt schon wieder Oscar? Die melden sich jedes Jahr bei mir.
Nervig. Woher einfach. Haben die denn meine Adresse? Ich muss diesen Film noch zu Ende zeichnen.
Aber der Junge der Reihe ist neben Godzilla Minus One Heartbreaking Moment für mich. Das ist einer der beiden Filme, die ich nicht gucken konnte vorher. Das Godzilla Minus One und Junge und der Reihe, die wollte ich unbedingt sehen vor den Oscars. Ich habe beide nicht geschafft. Und jetzt haben auch noch beide gewonnen. Das ist eine Scheiße. So ein Scheiß. Ja, aber wenigstens hat nicht Elemental gewonnen.
Ja.
Das ist mir besonders wichtig.
Das war dein persönliches Anliegen einfach.
Ja.
Ich werde mir den bestimmt auch noch mal angucken. Es ist ja so, dass ich diese Filme immer sehr bedrückend finde. Ich hatte das ja auch schon zum Beispiel bei Prinzessin Mononoke in unserer Kritik gesagt.
Ja.
Die haben immer so ein Vibe für mich, der ist so ein bisschen unangenehm. Weißt du, man macht so kein gutes Gefühl. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass der gewinnt tatsächlich.
Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich auf Across the Spider-Verse getippt. Ich habe echt gedacht, die machen das double voll. Ne? Also der erste hat ja einen Oscar gewonnen für beste War es auch beste Animator-Film?
Muss ja wahrscheinlich.
Ja, der war doch aber, glaube ich, auch für die besten visuellen Effekte, glaube ich, nominiert, oder? Bin ich da?
Hat der zwei? Jetzt weiß ich auch nicht mehr.
Ja, ist egal. Ist mir wurscht.
Aber wir hatten es auch letztens schon gesagt, als wir uns unterhalten hatten. Also Disney spielt da gerade auch gar keine Rolle einfach in dieser Kategorie.
Absolut nicht. Die können wirklich froh sein, dass sie überhaupt eine Nominierung gekriegt haben.
Wir haben ja gesagt, also da hätte auch der Super Mario-Film stehen können. Der war jetzt auch nicht so viel.
Der hat Spaß gemacht, wenigstens.
Ja, genau. Das wäre so ein, der will auf keinen Fall gewinnen, aber wir freuen uns.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Ach ja, mal gucken.
Naja. Ja, der Junge Terraria, den bringe ich auf jeden Fall irgendwann nochmal mit. Also da könnt ihr mit rechnen, dass wir da nochmal drüber sprechen werden. Aber da muss ich jetzt wohl erst auf den DVD-Release warten.
Naja.
Schade.
So, Schauspielerin in einer Supporting-Rolle oder beste Nebendarstellerin heißt es. Emily Blunt aus Oppenheimer war nominiert. Danielle Brooks aus The Color Purple. Die Farbe Lila? Wahrscheinlich, ne? America Ferrera aus Barbie. Jodie Foster in Nyat und Davin Joy Randolph aus Holdovers, hat es ja gerade schon genannt. Und gewonnen hat Davin Joy Randolph aus Holdovers. Herzlichen Glückwunsch.
Woo! Yes, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Also, ich habe es mir gewünscht. Ich sage aber gleich, ich habe es nicht getippt.
Wen hast du getippt?
Ich habe America Ferrera getippt.
Ich habe Jodie Foster getippt. Ich hatte gar keinen Plan, leider. Deshalb muss
ich. Also America Ferrera fand ich extrem stark in Barbie. Fand ich sehr, 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 sehr cool. Weil, ja, wie gesagt, diese Ansprache am Ende, so das kam von Herzen. Das war zwar vielleicht auch Drehbuch, aber es kam auch irgendwo von Herzen. Und da dachte ich halt, das ist vielleicht auch nochmal eine Kategorie, die Barbie mitnimmt. Aber ich bin ganz ehrlich, nach die Holdovers, Divine Joy Randolph ist eine Schauspielerin, die gerade erst richtig anfängt. Und die hat so viel Herz in diese Rolle gepackt. Das ist so wirklich so ein Charakter und eine Schauspielerin, die möchte man einfach umarmen. Die hat sich auch so gefreut und ich habe mich wirklich so mitgefreut. Das war der erste Oscar, der verliehen wurde an dem Abend.
Stimmt.
Und ich hoffe, man sieht die noch mal öfter, weil das ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Auch schön, dass mal nicht mal die gleichen ausgezeichnet werden.
Ja.
Ich dachte zumindest irgendwie. Ich weiß nicht, bei Jodie Foster dachte ich, okay, die ist schon, die kennt man in der Szene, die hat so viel schon gemacht, der geben sie jetzt mal einen, weißt du? Das, ja. Das war so ein bisschen der, wie nennt man das?
Bait?
Der Revenant-Effekt, würde ich ihn jetzt mal nennen. Aber, nee. Also
ja, ich glaube, dafür war Niat einfach, also da geht es irgendwie das ist auch wieder ein Biopic, glaube ich, gewesen, um eine Sportschwimmerin oder sowas?
Ja, die bemerkenswerte Geschichte der Langstreckenschwimmerin Diane Nyad, die sich im Alter von 60 Jahren vornahm, die Strecke von 177 Kilometern zwischen Kuba und Florida im offenen Meer zu bewältigen.
Okay, ich glaube, den Film muss ich doch noch mal gucken.
Auf Netflix gibt's den auch.
Doch sehr spannend irgendwie. Ja, The Color Purple übrigens ein Musical.
Ah ja.
Auch sehr cool. Wollte ich mir auch noch mal reinziehen, aber habe ich auch nicht geschafft vorher leider.
Ja, ich finde das auch komisch. Du hast diese großen und zwischendrin sind immer so Filme, da habe ich noch nie was von gehört. Aber das sind so kleine Schätze, die da meistens so mit so ein, zwei Nominierungen immer liegen.
American Fiction zum Beispiel hatte ich vor den Oscars auch nichts von gehört, aber der ist Amerika tatsächlich sehr erfolgreich gewesen. Ne? Also logischerweise, weil ist ja Amerika schon im Namen im Prinzip.
Ja, da muss ich rein. Ich bin Amerikaner.
Nee, aber weil es halt auch ein sehr amerikanisches Problem ist, ne?
Ja, aber war auch Regiedebüt, also auch da wächst so ein bisschen was Neues ran.
Wo jetzt bei
American Fiction.
Ah, okay, ja. Ich, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle KünstlerInnen bei den Oscars dabei und finde ich toll, dass denen eine Chance gegeben wird und dass nicht einfach nur die großen Dinger, die am meisten Kohle reingebracht haben, einfach gewinnen.
Das stimmt.
Darum geht es ja am Ende auch endlich mal wieder, sagen wir es mal so.
So, beste Hauptdarstellerin haben wir Annette Bening in Nyad, Lily Gladstone aus Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller in Anatomie eines Falls, Carey Mulligan aus Maestro und Emma Stone aus Poor Things. Gewonnen hat Emma Stone aus Poor Things.
Yeah! Emma Stone ist auch immer noch einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Ne? Also das ist
was hast
du seit Superbad mag ich die total gerne. Was ich getippt habe?
Ja.
Nicht Emma Stone.
Hast du auf Lily Gladstone getippt?
Ich habe auf Lily Gladstone getippt, ja.
Ja, ich habe auf Emma Stone getippt. Und da ist er wieder ran.
Oh, da ist er 8 zurück. 6.
Ja, er war nie weg.
Oh, jetzt habe ich eine 1 gegeben. Nee, du kriegst einen Punkt mehr. Warte mal, 6. So, 6-8. Ja, ja. Ich gönn's Emma Stone 10/10. Ich hatte aber gedacht, so Lily Gladstone bei Killers of the Flower Moon, die spielt halt diese indigene Frau, ne, von meine Fresse, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Hier Leonardo DiCaprio. Und die hat, glaube ich, vorher auch noch nirgendwo mitgespielt. Die war, glaube ich, auch zum ersten Mal irgendwie in einem Film dabei.
Ja, never
mind, ich lüge, das stimmt gar nicht. Hätte ich gedacht zumindest, ich lüge. Nee, aber gerade weil es auch die erste indigene Person ist, die überhaupt mal jemals für einen Oscar nominiert ist, dachte ich, dass da so die Thematik drin ist. Gewünscht hatte ich mir aber natürlich im Herzen Sandra Hüller. Also da wäre ich komplett ausgerastet, wenn die das gewonnen hätte. Aber leider war, noch nicht.
Ich dachte auch, Lily Gladstone wird, weil die auch sehr viel mehr Presse, glaube ich, vorher hatte. Und auch die Preise davor. Also es gibt ja diese ganze Award-Season, da so viel abgeräumt hat. Ich weiß nicht, ob es irgendwie BAFTA oder, keine Ahnung, Golden Globe und so hat sie, glaube ich, auch gewonnen. Deshalb hatte ich da auch am ehesten eigentlich bei ihr mit gerechnet. Ich habe es auf jeden Fall Emma Stone gewünscht. Das war ja auch das Rennen zwischen den beiden. Sandra Hüller habe ich leider, auch wenn man es aus deutscher Sicht natürlich gerne gesehen hätte, habe ich leider kaum Chancen zugerechnet. Und Carey Mulligan tat mir ein bisschen leid, weil die hat es eigentlich sehr gut gemacht, aber ich habe die nicht als Hauptrolle gesehen. Also wenn die in der Supporting Role gewesen wäre, dann hätte die, glaube ich, sogar gewonnen.
Wie ich schon sagte, Maestro ist für mich eigentlich eher ein Film über die Frau von dem Dirigenten.
Ja, und die hat das so gut gemacht. Also teilweise, wie sie dann diesen diesen Schmerz oder so verarbeitet da. Und es gibt diese Szene, wo so sie am Ende auch so krank ist und dann da sitzt. Und diese, das macht sie so gut. Aber ja, gut.
Also, die haben halt in dem Film sehr klassisches amerikanisches Kino gemacht, ne? Also so, wenn man jetzt mal
In Maestro, meinst du?
Ja, genau. Und also sie hat auch sehr klassisch gespielt. Das fand ich schön, dass man halt in den Schwarz-Weiß-Sequenzen irgendwie das Gefühl hatte, man guckt irgendwie einen Film aus den 50ern oder so. Mhm. Ne, und dass dann der Übergang kam. Also das muss man ihr schon anrechnen. Aber die anderen waren halt einfach stärker. Also da fand ich selbst Sandra Hüller stärker. Dass auch ja, wenn ich kleiner Fanboy geworden bin, aber trotzdem reingespielt fand ich das besser.
Ich habe übrigens die wichtige Szene jetzt auch noch mal geguckt. Da war nämlich der wahrscheinlich schlecht getimteste Klogang aller Zeiten.
Ja. Im Kino. Aber du willst das auch wissen. So. Aber ja, willst du einfach nächstes Mal eine Flasche mit ins Kino nehmen.
Ich time das ja auch immer so, dass ich mir denke, ah, guck mal, jetzt gerade passiert nicht so viel Wichtiges bestimmt. Ich gehe schnell. Weil man davor irgendwie viel trinkt, dann trinkt man im Saal noch und dann muss man irgendwie irgendwann pinkeln. Aber ja, das war natürlich schlecht getimt. Aber ja, die Szene ist so viral gegangen, dann auch ein paar Mal auf TikTok und so. Dann habe ich die natürlich nochmal gesehen. Und dadurch, dass ich ja ungefähr wusste, was der Kontext davor und danach war, hat sich das gut, ganz gut da eingegliedert.
Yes. Emma Stone, Glückwunsch auf jeden Fall. Sieht man jetzt auch viele Sachen auf Social Media, wie sie sich da hinter den Kulissen auch für die anderen super gefreut hat, wo dann war so kurz draußen was trinken, hat sich unterhalten und dann drin wurde dann gerade für beste Kostüme an Poor Things vergeben und das ist sie ganz, ganz schnell.
Und sie hatte,
ganz schnell da.
Sie hatte auch gar nicht damit gerechnet zu gewinnen, ne? Also sie war sehr überhaupt überrascht. Nicht.
Die war so überrascht, dass ihr Kleid gerissen ist hinten. Die stand auf der Bühne, ja Leute, übrigens, mein Kleid ist gerade gerissen, also bitte nicht hingucken, vielen Dank für den Oscar. Also, ja, also tolle Frau, tolle, tolle Frau und auch eine tolle Ansprache und ach, das war schön, ich habe mich sehr gefreut.
Super. Nächste Kategorie, wir machen hier ein bisschen Tempo langsam.
Mit ja, Blick auf drei haben wir noch.
Bester Schauspieler in einer Supporting Role ist nominiert gewesen Sterling K. Brown in American Fiction, Robert De Niro in Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. aus Oppenheimer, Ryan Gosling aus Barbie und Mark Ruffalo aus Poor Things gewonnen hat, Robert Downey Jr. aus Oppenheimer.
Hey, Glückwunsch. Erster Oscar auch für diesen Ehren.
Ja. Er ist auch sehr Robert Downey Jr. mäßig auf die Bühne gegangen.
Sehr Tony
Stark-mäßig auf die Bühne gegangen. Ja, ja, ich glaube, da, die Übergänge sind da fließend.
Ja, ich denke auch.
Ich wusste es nicht genau, weil Killers of the Flower Moon hatte ich ja nicht gesehen. Ich dachte, Robert De Niro vielleicht geben sie dem, weißt du, so indirekt. Ryan Gosling habe ich gar nicht gesehen, leider. American Fiction fand ich auch nicht so stark, dass ich ihn da jetzt gesehen hätte. Mark Ruffalo war ja auch irgendwie so gewünscht von ein paar, aber ich habe tatsächlich auf Robert Downey Jr. getippt.
Ich auch.
Okay, ja. Jeder kriegt
ich auch. Ich fand die Kategorie aber, gebe ich dir recht, schwierig, weil für mich hat keiner aus der Kategorie, also Ryan Gosling hat natürlich abgeliefert, aber das wäre ein falsches Signal gewesen, wenn er gewonnen hätte, finde ich. Aber sonst haben mich die anderen überhaupt nicht überzeugt, keiner von denen.
Nee,
also sowohl
richtig.
Robert De Niro hat schon besser gespielt, Robert Downey Jr. hat schon besser gespielt, Mark Ruffalo, der hatte so eine übel weirde Rolle.
Ja, ja, ja.
Also es war ganz schwer.
Ich fand die Rolle auch nicht schlecht und der hat das auch nicht schlecht gemacht, aber es war überhaupt gar keine Rolle, wo man jetzt sagt, oh, das ist aber so toll geschauspielert, da muss man aber einen Preis für bekommen. Also man kann sagen, die Namen, die hier stehen, waren alle viel besser als die Rollen, die sie am Ende gespielt haben.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und deswegen hatte ich sehr Probleme mit dieser Kategorie. Hab dann aber ja am Ende auf Robert Downey Jr. getippt. Und ist ja auch schön, dass er endlich mal nach all der Zeit auch mal seinen ersten Oscar in der Hand hält. Ne? Also damit hat aber Oppenheimer noch einen Oscar mehr.
Ja, auf das stimmt. Der Liste. Aber er hatte auch in seiner Vergangenheit auch schon so viele Sachen, wo man sagen konnte, okay, da hätte er auch was gewinnen können für. Von daher.
Yes, yes, yes.
Ja, zwei haben wir noch. Ich glaube, dann wird nichts mehr bei mir. Bester Hauptdarsteller war nominiert. Bradley Cooper aus Maestro. Coleman Domingo aus Rustin. Auch wieder nichts von gehört. Rustin.
Ja, konnte ich mir wirklich vorher nicht angucken. Also der war überhaupt nirgendwo. Gar nicht. Überhaupt nicht. Der ist bei uns noch nicht mal angelaufen und sowas. Also. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen, leider.
Brilliert in diesem mitreißenden biografischen Drama, das die Verdienste des bahnbrechenden, offen schwulen Bürgerrechtlers Briard Russ ins Rampenlicht rückt, was längst überfällig ist. Ja.
Macht dann auch Sinn, dass er. Also, ich finde schön, dass sie dann auch bei solchen Filmen, auch wenn der Film vielleicht keine 10 von 10 ist, aber dass sie dann sagen, okay, die schauspielerische Leistung von Coleman Domingo in Rustin war es wert, dass er nominiert wird für einen Oscar. Das, sowas finde ich immer schön.
Ja, das finde ich auch.
Ja.
Das stimmt. Ja, der war nominiert. Dann hatten wir Paul Giamatti aus Holdovers, Cillian Murphy in Oppenheimer und Jeffrey Wright aus American Fiction. Gewonnen hat, wie zu erwarten, Cillian Murphy aus Oppenheimer.
Überraschung.
Ja, und du hast es wahrscheinlich auch getippt, oder?
Ja, habe ich getippt, ja.
Ja, ich habe es auch getippt, ja.
Sehr gut. War aber auch der Stärkste aus der Kategorie. Also, Paul Giamatti war ja auch zwischendurch mal so im Rennen. Der hat auch schon einen guten Job gemacht, aber das habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass das ein Oscar wert war, muss ich sagen.
Also, ja, ich hatte letztens noch bei Reddit so eine Diskussion gelesen, dass die letzten bester Schauspielergewinner in den Jahren vermehrt Schauspieler waren, die Biopics porträtiert haben.
Echt?
Okay. Also wir hatten zum Beispiel Eddie Redmayne hier mit Geschichte der Unendlichkeit. Wir hatten, hat hier nicht Dings auch gewonnen? Queen mit Bohemian Rhapsody.
Ah, Rami Malek, genau.
Genau,
ja.
Und irgendwie noch ein, zwei, die, also es häuft sich.
Stimmt, du hast recht. Und Oppenheimer ist ja auch ein Biopic eigentlich, ne?
Genau, und die These war dabei, die stelle ich jetzt einfach mal nur hier in den Raum, dass es schwer ist zu beurteilen, ob jemand gut spielt, aber dass das besser funktioniert, das zu bewerten, wenn man eine originale Vorlage hat, mit der man das vergleichen kann, weißt du? Also man kann jetzt bei Jeffrey Wright sagen so, ja, okay, der hat das vielleicht gefühlvoll gespielt oder so, oder es kam, der Schmerz kam rüber oder so. Aber bei Cillian Murphy kann man sagen, ey, das hat sich so nach Oppenheimer angefühlt, der hat das so gut porträtiert, dass das oft dazu führt, dass die Leute einfach da eher Chancen bei den Awards haben.
Verstehe ich, finde ich aber eine extrem beschissene Herangehensweise.
Ja, also, das war jetzt nicht die Herangehensweise, ob das wirklich so passiert, sondern die These war, dass Leute das unterbewusst einfach so bewerten. Aber keine Ahnung, ob das stimmt.
Ja, also ich finde, da sollte man einfach objektiv bleiben, ne? Ich finde, man sollte vielleicht sogar ein Stück weit einen Minuspunkt geben, wenn es halt auf einer Person basiert, die man 1:1 imitieren kann. Weil für mich ist ein Schauspieler nicht ein Imitator oder ein Parodist oder sowas, sondern jemand, der von Papier diese Rolle verinnerlicht und quasi für die Leute visuell präsentieren kann. Und das ist ja eine einfache Nummer, wenn du einfach dir unendlich viele Sachen angucken kannst, die schon existiert haben. Ich meine, gut, bei Oppenheimer, ich denke in den 30er Jahren, gab es jetzt nicht so viele Tonbildaufnahmen.
Ja gut, aber der war ja, der war ja später dann auch noch in Interviews, also 40er, 50er.
Stimmt, ja gut, okay. Ne? Ja. Aber jetzt, wenn wir jetzt über Maestro schon wieder sprechen, da gab es ja viele Fernsehinterviews und so weiter. Und da weiß ich, also da ist für mich keine Kunst, sich einfach nur lange mit diesem Menschen zu beschäftigen.
Es kommt drauf an. Also manchmal finde ich das schon sehr beeindruckend, wenn man sich so komplett reinfuchst in die Leute. Aber
du nimmst halt auch immer automatisch das Prestige von dieser Person mit auf. Ne?
Ja, also ja, klar.
Ich hab mal über Bohemian Rhapsody nachgedacht. Ich mochte den Film total gerne. Ich bin ja auch ein Queen-Fan und so weiter. Und Rami Malek hat das toll gemacht. Aber so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Person Freddie Mercury bringt so viel Prestige mit sich, dass es im Prinzip ihm schon gut geschrieben wird, ohne dass er überhaupt irgendwas macht. Er muss ja eigentlich nur gut darstellen, wie Freddie Mercury war. Aber das ist halt eine Thematik, da findest du keine Lösung für. Ich fände es jetzt auch mies, wenn man dann sagt, okay, du hast ein Biopic gemacht, deswegen fällst du jetzt irgendwie unters Radar oder so, ne? Ist auch irgendwie Blödsinn, aber ja, dieses Baiting, das ist halt schon sehr offensichtlich. Also gerade bei Maestro war es jetzt. Es war schon sehr offensichtlich, dass er da einen Oscar für wollte.
Das stimmt. Ja, ich bin gerade noch mal hier in der Liste, die letzten Gewinner Best Actor. Also wir haben Cillian Murphy, Oppenheimer, dann The Whale, okay. Dann Will Smith bei King Richard, auch Biopic.
Ja, ja,
stimmt. The Father, Anthony Hopkins, Joker, Joaquin Phoenix, dann Rami Malek als
Freddie Mercury.
Freddie Mercury, genau. dann haben wir Gary Oldman in The Darkest Hour als
jetzt habe ich es aber nicht. Wie heißt der Klo nochmal? Ja.
Der Brite, der.
Ja, der dicke Churchill. Der dicke Mann aus dem Churchill, ja.
Genau, auch ein Biopic. Casey Affleck, Manchester by the Sea, okay. Leonardo DiCaprio auch nicht. Dann wieder Eddie Redmayne, Theory of Everything. Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club, eigentlich auch ein Biopic.
Ist auch ein Biopic, ja.
Daniel Day-Lewis als Lincoln, auch ein Biopic.
Also es ist wirklich witzlos, ne? Also wenn du da gewinnen willst, dann musst du einfach nur ein gutes Biopic hinlegen. Das wusste Bradley Cooper. Ich glaube,
ja,
hat es nicht drauf abgesehen. Cillian Murphy hat es nicht drauf abgesehen. Der hatte einfach jetzt Glück, dass er mit Nolan einfach so einen heftigen Film gedreht hat. Aber Bradley Cooper ist einfach ist so baity. Dieser ganze Film ist so ein Bait, wirklich. Sorry, aber es ist so ein Scheiß. Guck den mal. Könnt ihr euch sowas von sparen, finde ich.
Guck mal, was für künstlerische Montagen wir haben hier. Und dann ist da ein Kameraspiel. Dann sind wir erst schwarz-weiß und dann wird getanzt.
Alles, was da passiert, so berechnend irgendwie. Also, es fühlt sich halt an keiner Stelle so an, als hätten die einfach Bock gehabt, einen guten Film zu drehen. Und deswegen dieses verschmierte Grinsen von Bradley Cooper in dem Film. dann kann ich das nicht ernst nehmen. Tut mir einfach leid. Ne? Es ist so, weiß ich nicht. Ich kann halt nicht objektiv gucken, den Film.
Ja. Und dann sind wir angekommen bei unserer letzten Kategorie. Bester Film waren ganz viele nominiert, die wir jetzt schon hatten. Also American Fiction, Anatomie eines Falls, Barbie, Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und Zone of Interest. Und gewonnen hat dann natürlich Oppenheimer, Mavia, ein mehr, ein Geheimnis. Und du hast ihn wahrscheinlich auch getippt, oder?
Ich habe ganz zufällig Oppenheimer getippt,
ja. Ja, Mensch, ja, ich auch.
Du auch?
Ich auch. Guck mal, dann haben wir
auch wenn ich viel überlegt hatte, ob vielleicht doch Barbie am Ende doch irgendwie, aber nee, da dachte ich mir, da sind so viele Männer in der Academy. Das wird nicht passieren.
Das habe ich mir auch gedacht. Ja, damit haben wir einen absoluten Endpunktestand von 11-9 für dich.
Also, yes!
Ich glaube, wir haben beide nicht schlecht getippt, aber ich habe mich auf jeden Fall zu weit aus dem Fenster gelehnt. Du hast es gemacht.
Dafür darfst du wieder unseren wunderbaren Bestrafungsfilm gucken. Diesmal die Hendersons treffen Bigfoot oder so. Nee, Bigfoot und die Hendersons, ich weiß es nicht mehr.
Ja, es wird so toll.
Gewinner des Oscars 1988 für bestes Make-up. Du darfst einen Oscar-Film gucken, ey.
Ja, guck mal.
Soll ich zum Abschluss, weil dann habe ich wirklich alle Filme aus dieser Kategorie Best Picture einmal kurz angeschnitten. Soll ich noch mal kurz über Past Lives sprechen?
Boah, wir haben schon so hier viel auf der Uhr, ne? Komm,
nicht lange,
ganz,
nur kurz und knackig.
Mach ganz schnell.
Ich mach ganz schnell. Past Lives ist ein Romantikdrama. Da geht's darum, in Korea, in Südkorea, sind halt zwei Kids aus der Schule, die sich super gerne mögen und so ein bisschen verknallt sind ineinander. Allerdings zieht das Mädchen mit ihrer Familie nach Kanada und die verlieren sich aus dem Blick. Dann kommt ein Sprung und die treffen sich wieder über Skype und finden sich irgendwie über Facebook oder weiß der Geier was wieder. Und quatschen dann im Alter von, lass es mal Anfang 20 sein, übers Internet und sind weiterhin so ein bisschen verliebt. Allerdings wollen sich beide auf ihre Karriere konzentrieren und verlieren sich dadurch aus den Augen. Und als sie sich dann wieder treffen, sind sie natürlich mit anderen zusammen. Und das ist quasi so, ein klassisches Romantikdrama. Wer sowas mag, hat hiermit auf jeden Fall einen Film, der super geil produziert ist, super toll geschrieben, im Originalton, eine Mischung aus Koreanisch und Englisch, ganz, ganz, ganz toll zu gucken. Aber meins war es überhaupt nicht. Ich habe dem zwar eine 7 gegeben, ne, weil ich appreciate, was da an Leistung reingeflossen ist und wie er umgesetzt wurde, aber ich mag keine romantischen Filme, so verrenken nicht. Es ist einfach nicht meins, ganz besonders, wenn es da halt dann wirklich dieses Drama auch geht und nicht mal irgendwie mit Witz, mit Charme irgendwie da rangegangen wird. Das ist Past Lives. Leider auch nichts gewonnen.
Ja, gut, vielen Dank dafür. Hatte ich schon fast mit gerechnet, dass du aufgrund der Genrewahl den jetzt nicht so mega abfeierst, aber gut.
Den haben letztes Jahr tatsächlich viele auf ihrer Liste der besten Filme gehabt, des Jahres 2023. Deswegen wollte ich den auch noch mal gesehen haben, aber damit habe ich ihn jetzt einmal kurz erwähnt im Podcast. Weil mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Also der war ein schöner Film, aber mehr auch nicht, ne?
Ja, das waren die Oscars. Gab natürlich noch ein paar weitere Kategorien. Wir haben jetzt nicht alle gevotet, also sowas wie beste Animationskurzfilm oder sowas. Oder
Dokumentation haben wir ja natürlich auch ganz ausgeklammert.
Übrigens, die gewonnen hat, 20 Tage in Mariupol, die gibt's zu gucken in der ARD-Mediathek, falls ihr da auch mal reinschauen wollt.
Auf jeden Fall gucke ich da rein, weil das war mit so die emotionalste Ansprache der ganzen Verleihung. Weil das Team kam auf die Bühne und der Regisseur von dem Film meinte, ich danke wirklich allen, dass ich dadurch das Thema ein bisschen verbreiten kann. Aber ich bin ehrlich, ich bin, glaube ich, der Einzige heute Abend, der sich nicht freut, hier oben zu stehen. Weil am liebsten hätte ich diesen Film gar nicht gemacht und so weiter. Ne? Es geht ja da um die Angriffe aus Russland in die Ukraine. Und gleichermaßen auch der allererste Oscar, der in die Ukraine geht. Also ein sehr bedeutender Oscar, auch wenn man im Bereich Dokumentation oft halt so mal eben schnell das einem Abwasch macht. Ne? Weil ja teilweise pre-recorded in den letzten Jahren oder so.
Ja.
Aber das war sehr emotional.
Aber Dokumentation meistens auch wieder das absolute Down-Thema, weil da immer so richtig harte, düstere Sachen porträtiert werden. Aber wichtig, auf jeden Fall.
Wichtig, und ich fand schade, bei dem Film wusste ich es jetzt nicht, aber ich finde schade, dass man an die so übel schlecht auch manchmal drankommt.
Ja, ja. Also, die findest du ja dann nirgendwo einfach.
Nee, also da die Verfügbarkeit. Und da habe ich tatsächlich als krönender Abschluss einmal kurz, da habe ich darüber nachgedacht, wie cool wäre es, wenn die ganzen Verleihe sich vor den Oscars zusammenschließen würden und alle nominierten Filme irgendwie für 10 Tage oder so, für ein, keine Ahnung, bezahlst 50 Euro, ne, so ein Ticket, und dann kannst du die vielleicht online irgendwie mal angucken. Ja. Ne, das wäre einfach geil, damit du wirklich alle Filme gucken kannst, weil das ist ein übelster Krampf, sich das irgendwie zusammenzusuchen.
Ja, aber das lohnt sich ja auch für die, also viele werden ja jetzt auch noch mal im Kino wahrscheinlich eine Auswertung bekommen.
Genau, genau.
Weil danach, wenn die viele Oscars bekommen haben oder so darüber gesprochen wurde, dann laufen die ja auch noch mal besser.
Ja.
Aber ja, das waren die Oscars dieses Jahr. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommen wird. Wir haben gesagt, es waren gute Filme dabei, aber keine krassen Banger. Nächstes Jahr mit Dune haben wir auf jeden Fall schon mal einen, da werden wir noch mal drüber reden. Da ist schon mal was Gutes dabei.
Auf jeden Fall. Und das waren damit unsere dritten Oscar-Besprechungen hier mittlerweile.
Krass.
Finde ich wirklich toll, dass wir das so durchziehen. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt ein paar neue Filme auf eure Watchlist gepackt, weil da war wirklich viel, wenn auch nicht der krankeste Shit aller Zeiten, aber da waren viele gute Filme dabei. Das muss man den Nominierten lassen. Und Timon, schön, dass wir das wieder hier gemacht haben. Freue mich. Ja,
ebenfalls. Wir hören uns wieder nächstes Mal in der 100. Live-Folge dem Kapitol in Bochum. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Viel Spaß beim Filme gucken. Wir hören uns wieder.
Tschüssi.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.